Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Ecke, Tenendo, guten Tag.
Noch mit dabei, Timo Nacker-Klinkern. Hallöchen.
Guten Tag.
Ich wollte ein bisschen gruselig reinstarten. Ich hoffe, jetzt haben dich jetzt nicht zu viele Leute erschreckt.
Ist spooky. Ja, morgen ist Halloween. Ist spooky. Heute die große Grusel-Horror-Folge. Wir haben uns extra vorbereitet tatsächlich. 42er.
Ich bin stark, wie sie von den einen auf das andere Jahr deine Einstellung zu Horror komplett ändern.
Ja, letztes
Jahr
jetzt richtig
muss ich dich noch überreden, dass wir sowas machen. Und jetzt startest du die Folge von dir aus einfach so. Das finde ich klasse.
Jetzt geht's ab. Ja, also man weiß ja, das ist jetzt nicht mein Favorite-Thema, aber ich gebe mich dem einfach mal hin. Wir haben den 42er thematisch, wir haben gemerkt, es kamen sehr viele Einsendungen von euch. Ja. Das Thema ist, glaube ich, bei vielen Leuten sehr beliebt und dann gebe ich mich dem auch hin.
Ja, sehr gut. Das wollte ich hören und ich hoffe, du hast dich auch schön gegruselt für die Folge, dass du heute auch ein bisschen was Gruseliges erzählen kannst. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder einen super gruseligen Film auf unserer IMDb-Top-Liste, die wir heute
ganz kurz
besprechen werden.
Hast du die Parallelliste, die Meta-Liste mit allen Listen des Internets und kannst du uns sagen, wo der Film, den wir heute haben, da drauf liegt?
Platz 21.
Okay, ich dachte, der ist ganz oben irgendwie da.
Ja, ich auch tatsächlich. Also ganz oben ist halt Pate 1 und 2. Ne?
Ja,
also,
aber unter den ersten 5 oder so, dachte ich vielleicht.
Ja, Lawrence von Arabien von letztem Mal ist halt auf 11. Wir sind jetzt auf 21. Ich hätte auch schwören können, der ist über Lawrence von Arabien. Ja. Aber bis wir da hinkommen, dauert es noch ein bisschen. Ich bin gespannt, was du zu dem Film sagst. Und ich hab ihn noch nicht bewertet, da muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin noch frisch raus gerade, ne? Also ich bin gespannt.
Das weiß ich immer, dass du den gerade aktuell geguckt hast, wenn du die Aufnahme wieder so eine halbe Stunde verschiebst. Dann weiß
ich. Manchmal habe ich aber auch keine Ahnung, die braune Gefahr, weißt du, dann läuft es ein bisschen zu gut auf Keramik. Gut. Aber Timon, du wolltest noch irgendwas vorher besprechen mit mir.
Genau.
Erzähl doch mal.
Wir sind ja ein Bildungspodcast auch und ich wollte was nachreichen, damit wir der Vollständigkeit halber das haben. Ich habe nämlich letztes Mal gesagt, oder wir haben darüber diskutiert, was ist eigentlich die Definition von einem Film-Epos? Und dann habe ich gesagt, reiche ich nach.
Sehr gut, ja, jetzt bin ich gespannt.
Und ich habe nachgeguckt, unter Filmlexikon der Uni Kiel, ich weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig ist oder so, gibt es eine Definition zum Punkt Film-Epos. Ja. Und zwar wird geschrieben: außergewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Zeiten, die historische Figuren in Politik, Kunst, Religion, Kunst von Bedeutung waren, okay, deren Schicksal in Filmen nachgezeichnet wird, die in großer Breite und aufwendiger Ausstattung inszeniert, meist sehr ruhig und in manchmal erheblichen Überlängen erzählt werden. Das sind Filme eben.
Also der historische und gesellschaftliche Wert ist schon relevant.
Genau, also es muss irgendeine außergewöhnliche Person sein, es muss historisch irgendwie sein oder kulturell bedeutend, es muss lang sein und es muss eine aufwendige Produktion sein.
Aber jetzt, ich habe ja letztes Mal gesagt, so, dann müsste ja, steht Seven Samurai, jetzt wollte ich es auch so sagen, die sieben Samurai.
Ja.
Gilt das als Epos?
Ja.
Weil es ist ja eigentlich, das ist auch eigentlich eine fiktive Geschichte gewesen, die ja aber auf einer kulturellen Basis läuft. Oder?
Ich glaube, ich weiß es schon so lange her, aber war die sieben Samurai nicht so eine Geschichte innerhalb Japans, die immer so erzählt wurde? Und die dann einfach da verfilmt wurde? Ich würde aber schon sagen, wenn man das so ansieht, dass das in der japanischen Kultur verankert ist, dann ist das für die, glaube ich, ein Film-Epos. Ja, ich meine, das Ding geht 3,5 Stunden. Das ist richtig aufwendig produziert. Es ist hat einen historischen Aspekt. Würde ich jetzt so definieren, ja.
Okay, dann anderes Film-Epos vorgeschlagen jetzt.
Ja, große Krabbe.
Jeanne Dielmann. Ist Jeanne Dielmann ein Epos?
Na, ich glaube, Jeanne Dielmann ist kein außergewöhnlicher Film, keine außergewöhnliche Person.
Ja, aber vielleicht gab es die Frau, vielleicht hat die wirklich Schnitzel gebraten.
Ja, aber
kann
dann,
ja alles passiert sein, ne?
Da müssen wir uns den Film noch angucken. Da gehen wir nochmal in die Tiefe.
Okay, ja gut, na gut, dann schauen wir später da an der Stelle nochmal. Aber interessant, ey, aber Epen ist immer noch
Eben.
Ich musste selbst nach unserer Aufnahme letzte Mal noch drüber lachen. Das ist einfach, dieses Wort ist einfach eine feine Sache. Epen.
Das stimmt, ja. Du hast heute was vorbereitet zum Thema Grusel. Du bist ja, yes. du bist ja ähnlich wie Flo, der ja auch immer sehr horroraffin ist, der ja auch sein, weiß ich nicht, Grusel Oktober da manchmal gemacht hat auf seinem Kanal. Bist ja auch ja. in der Heimat des Grusels und Horrors immer sehr gerne.
Ja, ich habe ja sogar mal eine Zeit lang im Grusel-Labyrinth gearbeitet, Mediengestaltung, Marketing. Dementsprechend ist das für mich auch ein Thema, was jetzt doch sehr mein Leben übernommen hat. Aber ich bin jetzt auch nicht das ganze Jahr über hier gruselaffin. Ne? Also ich gucke ab und zu gerne mal einen Horrorfilm, aber so für mich ist mittlerweile Halloween sowie Weihnachten. Ne? Ich gucke zu Weihnachten sehr viel Weihnachtsfilme, zu Halloween gucke ich sehr viele Horrorfilme. So hat sich das irgendwie bei mir eingebürgert.
Ja, da werden wir heute mal ein bisschen drüber reden. Ich glaube, du hattest ja was vor, was, glaube ich, zeitlich nicht geklappt hat, ja, aber vielleicht.
Das schaffen wir bis nächste Woche. Also nächste Woche bringe ich noch. Ich wollte das diese Woche mal, ich erkläre aber nächste Woche, warum das diese Woche nicht geklappt hat. So, das wäre thematisch, hätte das perfekt jetzt hier reingepasst, aber leider.
Ah, das ist immer geil, wenn man erzählt bekommt, was man alles nicht zu hören kriegt.
Viel Spaß.
Wir können doch mal einsteigen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen, was wir geguckt haben?
Ey, ich bin so gespannt. Du hast gesagt, du hast was Gruseliges gesehen, Timon. Erzähl mir doch mal, was hast du denn die letzte Woche gesehen? Ja. Das will ich jetzt mal hören.
Ich dachte, passend zu Halloween gucke ich es mir mal an, ein Klassiker. Und du wirst sagen, was, du hast es noch nicht gesehen? Ich habe mir Saw angeguckt.
Ja, okay. Und, was sagst du, jetzt bin ich gespannt.
Den allerersten von 2004. Problem bei der Sache war, dass ich manches schon so ein bisschen wusste, was man so im Kulturellen mitbekommt. Also am Ende des Films gibt's ja einen Plot-Twist. Mhm. Und der war mir schon so ein bisschen bekannt, leider, dass nicht so reingekickt hat, wie er sonst reinkicken würde. Was ich ganz schön fand, bei IMDb kannst du ja einen Haufen Bewertungen lesen und die Plattform gibt's ja schon lange und da gibt's halt Bewertungen aus 2004, 2005 von Menschen, die den frisch gesehen haben, die halt völlig geflasht sind und die sagen, das ist der beste Film, der überhaupt jemals in der Welt produziert wurde. Und ich bin zwiegespalten. Ich weiß nicht so ganz, man merkt im Film natürlich auch an, dass das Budget jetzt nicht so ultra krass war und dass es jetzt auch nicht geplant war, dass er so ein Mega-Erfolg wird. Also der war ja ein Überraschungshit, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich fand den aber so bis zur ersten Hälfte eigentlich echt gut. Also der hat das sehr gut hinbekommen, bei mir so ein unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Es geht ja um die beiden Männer, die in einem Raum aufwachen, angekettet sind und nicht wissen, was passiert oder wie sie dahin kamen. Und dem einen wird gesagt, du wirst sterben und der andere kriegt die Aufgabe, den anderen umzubringen. Und dann geht's um Jigsaw, der die beiden da reingepackt hat und was der eigentlich vorhat und so. Und welchen Teil ich auch richtig gut fand, war, wo die Polizeiarbeit gezeigt wurde, als sie die anderen Tatorte von Jigsaw gezeigt haben.
Ja.
Ne? Also da, welche Fallen der sich ausgedacht hat, wie er die Leute gequält hat, das hat echt schon ein ganz unwohles Gefühl in mir erzeugt, dieses, ja, du bist in einer Situation gefangen und du kommst da nur raus, wenn du ganz viel Leid selber in dir erzeugst. So, weißt du? Das fand ich sehr, sehr, also, ja, erstmal natürlich unschön, so, aber fand ich, hat der Film gut hinbekommen, das zu erzeugen. Muss ich dem dann auch anrechnen? Das ist ja das Ziel eines Horrorfilms. Und ich finde das als Horrorfilm deutlich besser als Element, als Leute einfach mit Jumpscares zu erschrecken. Gab es auch ein paar Mal, fand ich, ist überhaupt nicht mein Element. Finde ich irgendwie richtig kacke.
Ja.
Was ich dann irgendwie nicht so geil fand, war, ab der zweiten Hälfte hat sich das Narrativ so ein bisschen geändert. Also es ging dann sehr viel um Sachen, die außerhalb dieses Raumes passiert sind. Und ich fand diese Fallen und das im Raum eigentlich viel spannender. Und das außerhalb des Raumes hat mir irgendwie nicht so zugesagt, diese ganze Polizeiarbeit oder dieses, er hat das und das gemacht und dabei wurde er beobachtet und so. Das fand ich ein bisschen lame. Ich fand's auch ein bisschen schlecht geschauspielert. Das hat man dann oft im Laufe der Zeit gesehen, auch dann im Raum, wenn dann mal irgendwie was Schlimmes passiert, fand ich es jetzt auch nicht so geil geactet. Ja, aber ich verstehe, warum die gesagt haben, wir machen einen zweiten Teil und wir gehen mehr in diese Folterrichtung, weil das, glaube ich, das ist, was bei den Menschen dazu geführt hat, dass sie den abgefeiert haben. Gut, ich glaube, der Plot-Twist am Ende, der hätte deutlich besser reingekickt, wenn ich ihn nicht gekannt hätte.
Ja, das ist halt das Beste an dem Film.
Ja, ja, I'm sorry. Also, ich habe das die Opening-Scene quasi gesehen. Du siehst ja diesen Raum dann so in seiner Gänze. Und da habe ich mich dran erinnert und gedacht, ach ja, guck mal, das, genau damit wird's dann noch wichtig. So.
Ja, ja, ja.
Das, naja, aber das
Scheiß, ja, okay.
Um die Familie, das, ja, Frau und Kind, da ist jetzt nicht so geil umgesetzt worden, fand ich. Die Polizeiarbeit mit diesem, ah, wir rennen ihm hinterher, hahaha. Einem wird die Kehle aufgeschnitten, er verliert völlig viel Blut, er kann trotzdem weiterlaufen und chillt einfach weiter sein Leben. Fand ich auch so, ja. Und was mich auch gestört hat, waren diese, ja, Action-Sequenzen, wo ganz schnell sowas gezeigt wird. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, ja, klar, diese Schnitte, diese
genau. Jump-Cuts. Genau, ich weiß nicht, ob das nur an mir lag, die waren bei mir auch viel zu laut gepegelt, dass man halt währenddessen immer dabei ist, leiser zu machen. Fand ich irgendwie sehr, sehr anstrengend und als Element auch störend, also hat mich auch eher rausgerissen. Aber alles in allem fand ich den als Konzeptfilm eigentlich ganz gut. Ja, ich hätte gerne mehr von dem gesehen. Vielleicht ist Teil 2 und 3 dann eher was für mich. Ich habe ihm jetzt, ich hatte echt überlegt, was ich ihm gebe. Ich habe ihm jetzt eine 6 gegeben.
Ah, nur eine 6. Ah, ja, okay.
Ich weiß, viele kulten den mehr ab. Da fehlte mir leider auch die Qualität einfach. Ja. Ne? Also sowohl ja in der Inszenierung. Ich habe gelesen, diese Verfolgungsjagd im Auto wurde gefilmt, in dem die sich einfach in der Garage ins Auto gesetzt haben und dann so daran gerüttelt haben und dann krass gefilmt haben, während das Auto stand. Und to be honest, man sieht's. Also es sieht überhaupt nicht krass aus. Oder auch manche Sets habe ich nicht verstanden. Vielleicht liegt's auch am Budget, aber auch so eine normale Hotelgarage sieht so wie der gruseligste Ort der Welt aus. Alles ist völlig runtergekommen. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Die Sets haben mir alle nicht so gefallen, außer der Raum. Aber ja, es war dann eine 6.
Ja, aber ich habe ja aus keinem weiteren Grund, der mit dem Thema nächste Woche zusammenhängt, noch mal einige Vorteile geguckt. Und ich muss dir da recht geben. Also ich hatte den ersten Teil, gerade wegen dem Plot-Twist, also der Plot-Twist am Ende, der macht den Film halt auch einfach aus. Und wenn man den nicht weiß, dann ballert der Film halt richtig. Aber beim zweiten Mal schauen, muss ich jetzt sagen, und nach einiger Zeit, der zweite Teil ist echt besser.
Ja, guck mal.
Ich hatte den echt im Kopf, dass der erste Teil so, das Nonplusultra ist und ab dem zweiten Teil geht's bergab. Aber der zweite Teil ist noch mal eine Ecke besser. Und die Kritikpunkte, die du hattest, die sind da deutlich verbessert worden.
Ja, okay.
Dann habe ich aber auch den dritten Teil noch mal geguckt, der bei mir mit 0 Punkten auf der Hassliste stand.
Moment, aber das ist halt nicht Saw 3D, ne? Den gibt's ja auch.
Nein, 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 das ist, glaube ich, Saw 3D müsste der 8. sein oder der 7. aber okay. Saw 3, der ist jetzt, also ich sag mal, dem habe ich jetzt mehr Punkte gegeben als 0, ne, beim zweiten Mal schauen, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Ahnung von Film habe als damals. Der ist aber trotzdem, oh mein Gott, der ist so eine Scheiße, der Film. Also das,
ah, krass, okay. Das,
Das empfehle ich dir auf keinen Fall. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir auf das Thema nächste Woche nochmal zu sprechen. ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall, dass du den Film geguckt hast. Aber eins muss man auf jeden Fall sagen, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, nachdem du The Sadness zum Beispiel gesehen hast, der Film ist nicht mehr so brutal und gruselig, wie er 2004 war.
Nee, aber kommt das noch in den anderen Teilen? Weil, also, dieses Genre heißt ja Torture Porn, glaube ich, im Horror-Segment. Ja, ja, ja. Und das war ja jetzt auch sehr viel Psycho. Also, was macht er mit genau. meiner Frau? Komme ich hier raus? Tut er mir was an und so? Und
das geht's dann. Der Punkt ist halt, ja, der Punkt ist halt der, dass die haben sich genau damit verrannt in der Reihe.
Ja, okay.
Die wollen in jedem Film sich wieder übertreffen, immer brutaler werden, immer mehr zeigen, weil die, also ich für meinen Teil bin nicht Fan genau davon, aber ich glaube, die denken, die Zielgruppe dieser Filme wollen genau nur das sehen und die scheißen auf die Story, die in dem Film passiert und das passiert ab Teil 3. Mhm. Die versuchen dann, das wieder noch ein bisschen zu retten, zwischendurch mal, indem sie die Vorgeschichte von John Kramer erzählen etc. Aber es ist und bleibt einfach Teil 1 und Teil 2 bis heute, die ich von den Filmen, die ich gesehen habe, tatsächlich die besten aus der Reihe und der Rest ist so, ja, das ist halt, wenn du auf Story stehst, dann hast du da halt ein Problem, weil ja, dafür suchst du dann vergeblich.
Ist dann auch eine gewisse Zielgruppe einfach, die sagt, boah, ich möchte jetzt möglichst viel Folter und Gore und so genau. Szenen und dann kriegst du es genau. da halt eben, ne?
Ist halt immer mehr Fallen, mehr Fallen, mehr Fallen, mehr Tote, mehr brutal, mehr und noch weniger Auswege und was die Reihe für mich ausgemacht hat, ist immer dieses, er gibt den Leuten eine Chance, das zu schaffen und sich selber zu rekapitulieren. Der macht das ja nicht eigentlich am Anfang der Reihe nicht einfach nur, weil er die quälen will, die Leute, sondern weil er da einen Hintergedanken dran hat. Und das macht das Ganze ja auch aus, dass es ein Spiel ist. Hm. Ne, dass es nicht eine Folterei ist, so wie, was weiß ich, Hostel oder, keine Ahnung, was, Human Centipede oder was auch immer. Sondern es ist halt einfach, der Typ möchte die auf die Probe stellen, der möchte ein Spiel spielen und der möchte, dass die das Rätsel und diese ganze Geschichte drumherum lösen. Und das hat so ein bisschen in den ersten Teilen so einen Escape Room Aspekt, den ich sehr mochte. Ja. Ne? Also, dass du sagst, ich habe schon eine Chance, hier zu entfliehen, aber wie schaffe ich das? Und dann bist du als Zuschauer auch viel mehr gefesselt, als dass du dir einfach nur anguckst, wie Leute da hingeschlachtet werden. Das kann man auch machen, aber da kannst du dir andere Filmreihen angucken. Das finde ich so schade, dass es halt so verloren gegangen ist. Ne?
Aber ist ein guter Aspekt, ja. Das mit dem Escape Room. Also zum einen, weil du ja hier diese Räumlichkeit einfach mit diesem einen Raum hast, wo die beiden genau. erstmal nicht rauskommen. Und weil du es auch wirklich aufgebaut hast, wie so ein Escape Room, dass du immer mal wieder Hinweise findest, Sachen markiert sind, wohinter Hinweise sind, das eine führt genau. zum anderen und so. Das stimmt schon, ja.
Das ist halt das, was die Reihe für mich ausgemacht hat eigentlich, ne? Und das, je länger du diese Reihe verfolgst, desto mehr merkst du, okay, weil dann gibt's, ich glaube, war das nicht sogar Saw 3D? Ja, dann geht das in die Öffentlichkeit und dann hängen sie da im Stadtpark irgendwelche Fallen auf und weiß der Geier was. Also dann wird's einfach nur irrsinnig, ne? So schade irrsinnig, anstatt aus der Reihe wirklich viel rauszuholen, weil da ist sehr viel Gold vergraben, glaube ich. Also wenn du mit den richtigen Ideen da dran gehst, ich glaube, dann kannst du richtig geilen Scheiß draus machen.
Ja, ich glaube, dass also Fluch und Segen zugleich war, glaube ich, dass sie bei kleinem Budget sehr viel eingespielt haben.
Ja.
Und dass sie einfach immer weiter die Sachen rausgeworfen haben, damit die halt Kohle verdienen, weil das lohnt sich dann, ne?
Dasselbe ist ja auch mit Paranormal Activity passiert, ja, ne? Ja. Also die ersten Teile, die haben ja durchaus noch eine Fanbase, auch wenn mir die Filme nicht gefallen haben, aber danach hast du ja, wie viele Teile gibt's davon? 12? Keine Ahnung. Nur noch Scheiße, die Bewertung geht immer weiter runter und dann wird halt einfach nur ausgeschlachtet und das ist halt schade. Das hast du halt bei sehr vielen Horror-Genres, weil es halt oft auch günstig produziert werden kann. Ja. Nicht Franchises, nicht Genres, Horror-Franchises. Aber ja, das, aber wie gesagt, geil, dass du dir den reingezogen hast. Freut mich wirklich, dass und dass er trotzdem noch eine 6 gekriegt hat.
Ja, immerhin, ne? Also ich dachte, ja. Für die Bücher habe ich den jetzt auch mal gesehen.
Ja.
Was hast du denn geguckt?
Ja, ey, komm, wenn wir schon die Horrorfans jetzt hier enttäuschen, dann hau ich meine Enttäuschung auch direkt hinterher. Ich hab genau dieselbe Zahl, nämlich dieselbe Punktzahl gegeben, wie du bei Saw. Ja. Und zwar auch bei einem Horrorklassiker, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich mach mir jetzt Feinde. Tut mir leid. Ich habe mir Hellraiser angeguckt. Kennst du Hellraiser?
Ja, der Name sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und jetzt habe ich es gerade mal eingegeben bei IMDb und sehe, dass es 1000 verschiedene Filme davon gibt.
Richtig, aber der erste ist das Tor zur Hölle, ist der deutsche Untertitel von 1987, ja. Also den Film habe ich gesehen. Es gibt noch mal ein Remake, glaube ich. Jetzt gibt's auch eine Serie und weiß ja geil was. Also im Kern geht's darum, es gibt ein Relikt und wenn man dieses Relikt aktiviert, dann öffnet man ein Portal zur Hölle oder zur Unterwelt, wie auch immer, und ruft damit die Zenobiten. Und die mögen es sehr, Menschen zu foltern. Und mit Foltern meint man wirklich, die ziehen denen die Haut vom Körper und weiß der Geier was. Und die genießen das und für die ist Schmerz halt Leben und Lust und weiß der Geier was. Und dann ist es halt so, dass ein Mann dieses Ding findet, mit einem Ritual das Teil öffnet und halt in diese Unterwelt gesogen wird. Und später im Film findet da gibt's eine Frau, die mit einem Mann in diesem Haus wohnt. Und ja, der Typ vom Anfang ist ihr Liebhaber. Also die hatte quasi neben ihrem Ehemann noch einen Liebhaber. Und die findet das Ding, beziehungsweise, nee, die findet das nicht, das wird im Haus wird irgendwie Blut vergossen und dann aktiviert sich dieses Teil und er entflieht aus dieser Unterwelt. ist aber nicht mehr er selbst, sondern nur noch ein Haufen Matsche. Also wirklich so ein Haufen Knochen
und Matsche. Ich glaube, ich sehe ein Bild gerade davon, ja.
Ja, und jetzt versucht er mit, also er überredet dann quasi die Frau, dass sie ihm Menschen bringt, die er verspeisen kann oder einverleiben kann, damit er sich wieder regenerieren kann zu einem richtigen Menschen im Prinzip. Allerdings finden die Zenobiten das nicht so geil und wollen ihn dann natürlich wiederholen. Und das ist im Prinzip der Inhalt des Films. Also es ist ein sehr ekliger Film, das kann man sagen. Also für die damalige Zeit, die haben natürlich wenig, also eigentlich, lass mich überlegen, ich glaube fast gar nicht mit CGI gearbeitet. Alles ist sehr handgemacht, was ich liebe an Horrorfilmen. Also gerade das muss man dem Film einfach zugutehalten. Handwerklich unglaublich geile Effekte mit drin, gerade für die Zeit, ist von 87 der Film. Ja, und wie gesagt, sehr viele eklige Sachen, ne? Also die spielen dann halt so mit Schleim und weiß der Geier was. Also da geht die Fantasie dann auch mit dir so ein bisschen durch zwischendurch. Ja, aber ansonsten hat der Film mich jetzt auch nicht so krass abgeholt, muss ich sagen. Also es ist so storymäßig und von den Darstellern und von den Charakteren ist mir das echt, also das Highlight sind die Zenobiten, ne, die halt, da gibt's dann verschiedene, die das auch teilweise wirklich witzig aussehen, dementsprechend, ja, man kann sich den Film mal geben, es ist ein Klassiker, es gilt als Horrorklassiker, es ist aber jetzt nicht so die Legende von, also viele sagen halt, das ist so der Shit, das fühle ich nicht
aber
so.
Aber diesen einen, wahrscheinlich ist der auch ein Zenobide mit diesen ganzen Nägeln im Kopf, den kennt man ja, auch vom
Sehen.
Ja, das ist Pinhead. So, ne?
Das ist Pinhead. Ja. Das ist halt so wirklich eine Ikone, ne? Also den sieht man halt schon mal, wenn man mal so, keine Ahnung, so Horror-Ikonen irgendwie nebeneinander stehen, sieht es dann Michael Myers, Freddy Krueger und dann halt steht er auch daneben. Ne? Also deswegen, also ich verstehe schon, der hat mit Sicherheit das ein oder andere bewegt in der Horrorszene, im Horrorgenre, aber
ja, ich glaube, gerade wenn die Filme im Horrorsegment dann auch mit so einem kleinen Budget gedreht sind und der jetzt auch schon ja fast 40 Jahre alt ist, ne? Merkt man denen das vielleicht dann auch an.
Ja, die Frage ist jetzt halt, ob dann natürlich da, ich habe jetzt nur den ersten Teil gesehen, ob dann sich die Reihe in einem positiven Aspekt entwickelt. Ich habe da jetzt nicht in die Bewertung reingeguckt, kann man ja mal.
Aber guck mal, der hat ja das Original ist bewertet mit 6,9. Da bist du ja mit einer 6 eigentlich ziemlich im Durchschnitt.
Genau. So, genau. Ne? Ja, 6,4 hätte der zweite Teil jetzt. Also geht auch da wieder bergab. Ne?
Aber krass, wieder nicht krass, dass die dann trotzdem so einen Status haben. Ne? Wahrscheinlich gibt's ja. Da, also nicht wahrscheinlich, aber es gibt ja eine Community, Gemeinschaft von so Horror-Fans, die das einfach dann auch groß machen über so lange Zeit. Weil ich sehe gerade, der hat auch damals nur 14 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt auch nicht die Welt, dass man sagt, boah, alle Filmfans der Welt haben den gesehen damals, deshalb ist er so Kult. Sondern der hält sich dann einfach über die Jahre, ne?
Ja, das ist halt auch einfach dieser Kult, der da drumrum entsteht. Also ich, die Horror- Szene, also Leute, die auf Horrorfilme stehen, die interessieren sich vielleicht am Ende auch gar nicht so sehr für das Schauspielerische oder für die Story oder so. Die wollen halt dieses Außergewöhnliche, dieses Übernatürliche, dieses Eklige, dieses Geschocke. Das ist mal bei der Horror-Community, glaube ich, das, was zählt. Und wir jetzt so als Filmfans, die jetzt wirklich Lawrence von Arabien mit Hellraiser vergleichen, da fehlt natürlich dann am Ende was, das ist mir schon klar. Ich bin auch viel auf Filmbörsen mal gewesen und so. Und da merkst du halt auch ohne Ende Aufstellfiguren, Mediabooks, verschiedene Versionen des Films, Uncut in 1000 verschiedenen Varianten, weiß der Geier was. Also da ist schon eine heftige Community hinter. Die feiern das einfach, ne? Und das ist ja auch okay, das kann ja sein. Aber für mich war es jetzt nicht mehr als eine 6. Kann man sich mal reinziehen, sollte man mal gesehen haben als jemand, der sich mit Horrorfilmen beschäftigt. Aber ist jetzt, da gibt's auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich bessere Sachen.
Ich find's auch ein bisschen schwierig immer von der Bewertung, weil ich dann dazu immer neige, die halt als Genre zu bewerten. Weil wenn ich jetzt so einem Saw irgendwie eine 7 oder eine 8 gegeben hätte und ich dann gucke, welchen anderen Film ich eine 8 gegeben habe, dann denke ich mir auch so, ja, irgendwie so eine Stufe ist das jetzt auch nicht. Deshalb, ne, weil die so komplett unterschiedlich sind zu anderen Filmen. Also du kannst jetzt, keine Ahnung, ein Toy Story 2 nicht mit Saw gleichsetzen und trotzdem gibt man denen dann irgendwie ähnlich viele Punkte.
Da muss man halt einfach ausblenden. Das Problem hatte ich auch lange Zeit, aber ich denke mir einfach so, ich mache das nach dem Bauchgefühl.
Ja,
und mein Bauchgefühl ist ja bei Toy Story dasselbe wie bei Hellraiser. Das ist ja, entweder sagst du, okay, mir hat der Film gefallen oder mir hat der Film nicht gefallen. Gibt ein paar handwerkliche Sachen, die man mit einfließen lassen kann. Aber natürlich kannst du Toy Story nicht mit was hatten wir jetzt, Saw vergleichen.
Ich glaube, man verliert, wenn man das ganz nüchtern betrachten möchte. Und dann irgendwie, manche haben ja dann so eine Checkliste. Okay, Schauspiel 8 von 10, Sets 9 von 10 und so. Und dann am Ende rechnest du den Durchschnitt zusammen und hast dann eine Punktzahl. Und ich glaube, dann hast du irgendwie verloren, weil dann hast du manchmal so Ungleichgewichte, dass du, dass du da ganz komische Bewertungen rauskriegst.
Ich mach's echt lieber nach Bauchgefühl, als da irgendwie eine mathematische Gleichung aufzustellen. Das, also es ist, und die Bewertungen, die variieren auch, ne? Also wenn man, wie gesagt, jetzt bei Saw 3 habe ich halt auch dann eine völlig andere Meinung gehabt als vor einem Jahr noch irgendwie. Deswegen.
Aber es hilft auch bei IMDb, zum Beispiel, wenn du einen Film bewertest mit einer Punktzahl, bekommst du vorgeschlagen, welche Filme du noch mit dieser Punktzahl bewertet hast. Und das in Relation zu setzen und sich anzugucken, okay, spielt er in einer Liga, würde ich den höher, würde ich den niedriger bewerten?
Genau.
Ist schon mal eine ganz gute Einordnung dann fürs Gefühl. Eigentlich ist es nur eine ewige Tierlist, wo du versuchst, okay, irgendwie, wo ist jetzt gerade der Platz, wo ich diesen Film zwischenpacke? So weiter oben, weiter unten und dann ist er irgendwo bei irgendeiner Zahl.
Und gerade, weil auch dein Filmgeschmack sich einfach verändert, ne?
Ja, ja.
Also je mehr Filme du siehst, desto anderen Blick hast du halt, ne, auf Filme. Deswegen bewerte ich, also deswegen war für mich mit 17, 18 Wanted der Shit, ne? Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Und heute denke ich, ja gut, ist, wenn's hochkommt, eine gute 6. Ne? Also es ist halt, dein Horizont erweitert sich. Und ich glaube auch, das ist, glaube ich, der Kern, wieso Filmkritiker irgendwann so müde werden, auf was neue Filme angeht.
Ja, oder
dass
auch
sie sich so verbeißen in so Klassikern einfach.
Ja, oder auch, dass man Filmkritiken liest und sich denkt, hä, was hat der denn? Der Film war doch ganz geil.
Ja.
Weil die einfach genau deswegen müde sind oder so viel gesehen haben, dass sie schon einen ganz anderen Filmgeschmack und einen ganz anderen Anspruch an den Film haben.
Ja, die verlieren vielleicht sogar die Liebe zum Film einfach, weil sie einfach so viel Sachen gesehen haben, die sie nicht mehr mögen, dass sie überhaupt komplett den Faden verlieren.
Deshalb, ich stelle mir das auch schwierig vor, nicht so wie wir, jetzt immer das zu gucken, was wir gerne gucken möchten und dann darüber zu reden oder mal ein Experiment zu machen oder mal ins Kino zu gehen, sondern immer alles Aktuelle zu schauen und darüber dann Kritiken zu machen oder so. Weil ich würde mich so abfacken, wenn ich irgendwie 5 Filme die Woche gucke und 4 sind scheiße, ne?
Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, damals auf meinem YouTube-Kanal noch. Ich kann dir das nicht empfehlen, absolut nicht. Nee. Das, was wir hier machen, ist so viel besser, weil wir halt Wir schauen ja einfach nur das, wo wir Bock drauf haben, ne, und reden da jetzt gerade, ne, bei dem ersten Teil des Podcasts drüber und haben unsere Liste, wo wir damit rechnen können, dass die Filme halbwegs in Ordnung sind. Und dann variiert das natürlich. Entweder ist es für uns der beste Film oder jetzt mittelmäßiger Film.
Das, also
schlechte Filme hatten wir ja auch noch nicht.
Ja, wie bei so einem Pokémon-Booster. Du weißt zumindest, eine gute Sache ist immer drin.
Genau. Und genau das also ich will auf keinen Fall hauptberuflich Kritiker werden.
Nee.
Das merkst du halt auch, wenn du in eine Pressevorführung gehst, ne? Also da können wir ja auch zwischendurch mal rein und unsere mit Watcher dann da im Kino, wenn man hört, was die dann danach so von sich geben. Ich erinnere mich noch an Toy Story 4. Hatte ich mal in der Pressevorführung gesehen damals und ich war eigentlich ganz gut gestimmt und fand den Film eigentlich ganz cool. Natürlich war der nicht so geil wie der dritte Teil, aber ich bin rausgekommen und dann haben sich da die Leute untereinander unterhalten und dann nur so, ja, das war ja gar nichts, ne? Also da nichts Neues mehr zu erzählen, bla 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 bla. Und da wusstest du schon, okay, der hat er den Film überhaupt gesehen? So die, hat er mal auf die Lichteffekte geachtet, die da jetzt neu drin sind, auf die Charaktere, die da drin sind? Hat er Toy Story vielleicht auch einmal als Kind gesehen oder hat er dann mit Mitte 50 erst gesehen, den ersten Teil? Ich war also, ja, schwierig. Also dann sich dann Kritiker zu schreien, ist halt, weiß ich auch nicht. Ich halte da nicht viel von. Aber gut, egal.
Ich freue mich, wir sind ja bald wieder in so einer Vorführung zusammen. Das,
ja, stimmt.
Mal schauen, wie es wird.
Dann können wir uns beschweren, weil wir haben jetzt auch einiges gesehen.
Ja.
Ja, aber was hast du denn noch gesehen? Hast du noch was mitgebracht?
Nee, leider nicht. Also bis auf unseren Bestenlisten-Film habe ich diese Woche nichts mehr geschafft. Hast du denn noch was?
Ja gut, dann übernehme ich nochmal. Weil ich habe einen kleinen Geheimtipp mitgebracht, Leute. Boah, Junge, da bin ich so, also da freue ich mich wirklich drauf, euch den zu präsentieren. Der hat es bei mir leider auch nur auf eine 7 geschafft. Aber
Eine gute 7.
Eine gute 7, das liegt halt einfach daran, weil der Film halt auch einige Schwächen hat. Aber die positiven Aspekte, die ich jetzt beleuchte, die sind für mein Empfinden eines guten Films mehr als positiv. Es geht um den japanischen Film von 1977, Hausu.
Wie schreibt man das?
Also wie Haus, ne, auf Deutsch, mit U, von 1977. Ich habe noch nie so einen krank abgefuckten Film gesehen. Das ist großartig, wirklich. Die Japaner, die sind ja, was Horrorfilme angeht, noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Da bin ich jetzt gerade dabei, so ein bisschen für mich zu entdecken. Aber Hausu, also wirklich, das ist komplett also wie von Minute 1 denkst du dir nur so, was gucke ich hier? What the fuck? Und ich hab's geliebt. Jede Sekunde daran habe ich geliebt. Das ist, wie gesagt, der hat halt Schwächen. Storymäßig passiert da halt jetzt nicht so viel. Da geht's halt darum, dass, ja, das so eine Gruppe an Schülerinnen, die gehen dann von einer Schülerin dann zu der Tante oder so in so ein Haus, und das Haus ist komplett verflucht und die Tante ist eigentlich auch schon ewig tot, und jetzt ist dieses Haus da, übernimmt halt einfach alles und
das Haus selber.
Ja, das Haus nicht, aber der Dämon, der in diesem Haus sich da eingepflanzt hat im Prinzip. Aber das Haus erwacht zum Leben, und wenn du auf die IMDb-Seite gehst und dir einfach mal den Trailer stumm anguckst, Alter, dann weißt du, was ich meine. Die Bilder, also auf solche Ideen, die da passieren, da musst du auch erstmal drauf kommen. Der Film ist jetzt nicht sonderlich gruselig. Also der hat schon so eine.
Er sieht aus im Trailer, als würde er sich selber nicht ernst nehmen.
Genau, und das mag ich. Also es ist kein Trash, ne? Also es ist auch kein B-Movie, aber es ist komplett abgedreht und abgefuckt. Und das liebe ich einfach. Das sind Horrorfilme, die ich gerne gucke. Ich, ne, wie du schon sagtest, Jumpscares ist der schmutzigste Scheiß, den Horrorfilme jemals hervorgebracht haben. Wenn jemand laut eine Tür zuknallt und du erschreckst dich, hat das nichts mit Horror zu tun. Aber das, diese surrealen Welten, sich einfach wie so ein Albtraum. Der Film ist wie ein Albtraum, den du überhaupt nicht fassen kannst. Das ist unfassbar geil. Also an Horrorfans auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Erwartet jetzt nicht den kranksten Film aller Zeiten. Erwartet auch nicht, dass er euch in die Hose scheißt, aber genießt den Film einfach, weil er ist einfach visuell einfach nur abgefuckt, und das war wirklich, also Geheimtipp von meiner Seite.
Darf ich fragen, wie du darauf kommst? Japanischer Film von 1977? Weil, keine Ahnung.
Den habe ich tatsächlich aus Zufall in meinen IMDb-Vorschlägen bekommen.
Ach krass, okay.
Ja, ich fand das Cover so geil. Da ist halt so dieses, ne, dieses Orangene mit dieser Katze drauf.
Das sieht echt geil aus, ja.
Und dann habe ich da drauf geklickt und habe nur den Trailer gesehen und dachte mir, okay, sag mir nicht mehr, ich will diesen Film sehen sofort. Und dann war es um mich geschehen. Also das ist auf jeden Fall, der landet auf jeden Fall auf meiner Liste meiner Lieblingshorrorfilme irgendwie. Aber das, ja.
Krass.
Das muss man erleben. Das kann man nicht erklären, glaube ich.
Aber schön, dass wir auch mal sowas haben.
Ja, Mann, absolut. Das macht's das einfach für mich aus. Dieses Entdecken von solchen Filmen. Großartig einfach. Hausu, also wie das deutsche Haus mit U am Ende von 1977. Japanischer Film. Macht auch im, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen deutsche Vertonung hat, aber ich habe ihn auf Japanisch geguckt und das ist einfach witzig.
Ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob das stimmt, der weltweite Bruttoertrag, also das Einspielergebnis,
ja.
Der kam ja bestimmt auch in Japan raus, weil der ist jetzt gleich mit dem aus USA und Kanada. Ich glaube, die haben einfach keine Zahlen aus Japan.
Wahrscheinlich.
$209,000 hat er eingespielt.
Was hatte der denn für ein Budget? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt.
Das steht hier nicht mal. Also ich glaube, die haben einfach keine Infos. Vielleicht. Ja, er war aber kein großer Film, glaube ich.
Also ich glaube nicht, dass er teuer war, weil die sehr viel, die haben sich sehr viel einfallen lassen, damit man nicht viel bezahlen muss. Und manche Szenen sind sogar absichtlich billig inszeniert. Also gerade die ersten Szenen, wo so die Charaktere eingeleitet werden, die sind so von so einem ganz billigen Theaterset gedreht. Dann fühlst du dich so ein bisschen wie in so einer Telenovela aus den 80ern, so Reich und Schön oder irgendwie sowas, wo du halt weißt, okay, die stehen gerade in einem Set, aber noch billiger. Also die irgendwie im Hintergrund ist irgendwie so eine Wand, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Wolken drauf gemalt sind und so eine Geschichten. Und du denkst so, es geht jetzt schon abgefuckt los. Und dann überspielen die das Ganze, also sind so völlig überdreht, wie sie das spielen. Und das gehört alles mit zu diesem Konzept. Also du hast schon ab Minute 1 so ein unwohles Gefühl im Bauch. Und das ist einfach stark. Es ist einfach nur einfach stark gemacht. Ja.
Ja, geil. Dann kleiner Geheimtipp auf jeden Fall vom 42 Film Podcast.
Jawohl.
Hausu. Ich finde auch das Plakat echt schön. Also ich bin ja immer ein Freund davon, wenn es nicht diese fliegenden Köpfe gibt, die ja mittlerweile überall einfach sind, wo alle wichtigen oder unwichtigen Schauspieler so mit ihrem Kopf draufgepackt werden aufs Plakat. Ich will mal wieder mal mehr Artwork sehen. Mal.
Absolut.
Ich finde immer geil, auf Gamescom oder sowas, siehst du in den Merch-Hallen manchmal so Alternative Artworks, die du dir als Poster dann kaufen kannst für die Wohnung. Das finde ich so viel geiler. Das vermittelt dann direkt so eine Stimmung, die du dann irgendwie bekommst für den Film. Und damit dann da reinzugehen, reizt mich viel mehr als, ach, guck mal, ja, hier Robert Downey Jr. und keine Ahnung, Tom Hiddleston spielt mit.
Plakate waren halt damals das Aushängeschild für den Film und heute ist es ein Marketinginstrument einfach, ne? Also, das ist halt das.
Aber
ist,
ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, dann werden die halt nicht mehr ikonisch. Wenn du immer nur so Kopfplakate hast.
Absolut.
Ne, also dann, so ein Pulp Fiction-Ding wird dann da nicht hängen, wenn dann einfach nur alle großen Köpfe drauf wären.
Ja, das ist dann, also ich sag mal, ich glaube, Reservoir Dogs war, glaube ich, einer der ersten Filme tatsächlich, die es gemacht haben, aber diese Charakterplakate. Ne, dass du ein Plakat hast, wo einfach nur ein Charakter irgendwie drauf ist, das ist ja jetzt auch total übersättigt. Du kriegst ja jetzt auch irgendwie gefühlt bei jedem Film, ob das jetzt Super Mario oder Avengers ist. Ja, also gebe ich dir absolut recht. Die Kunst geht auf jeden Fall ein bisschen oder wird in den Hintergrund gerückt. Und das ist jetzt hier ein Cover, was ich mir irgendwie vielleicht auch sogar an die Wand hängen werde irgendwann. Weiß ich noch nicht.
Geil. Ich fand auch schön, als wir letztens im Kino waren, beim Kino-Event, hast du dir noch hinten aus den Requisiten ein Asteroid City-Poster mitgeben lassen, weil du das auch so geil fandest.
Ja, aber das ist halt, wenn du, das ist zum Beispiel ein Plakat gewesen, was mich wieder angesprochen hat.
Mhm, ja.
Ne? Auch da hast du ja jetzt, also da gibt's auch wieder verschiedene Plakate, aber dieses ganz simple Plakat, wo du einfach nur die Wüste hast und das Ortsschild, großartig so. Das genau das spricht mich dann an, wenn du dir ein Plakat angucken kannst und einfach nicht aufhören möchtest, es anzugucken, weil du denkst, du findest immer noch mehr Details und das ist so. Ja, das ist die Sache, die mich und wahrscheinlich dich dann auch am ehesten anspricht.
Ja, vor allen Dingen zwei Sachen dazu. Ich hatte den Film ja nicht gesehen. So was ich gehört habe, reizt er mich jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber ich fand das Plakat so ansprechend, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit dachte, wenn ich an einem Kino vorbeigegangen bin, eigentlich willst du den gucken. Und
welcher?
Asteroid City.
Ach, den hattest du gar nicht. Ach, nee. Stimmt. Ich war ja gar nicht dabei, als wir den geguckt. Okay, ja. Okay.
Und Asteroid City, also wenn das ein Film machen könnte mit diesen Kopfplakaten, dann der. Also da spielen Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Edward Norton und so. Da sind so viele große Schauspieler drin, die du alle aus Marketinggründen da drauf packen kannst. Manche würden jetzt sagen, vielleicht war er deshalb auch nicht so erfolgreich, wie er hätte sein können, aber.
Völlig egal. Das ist, im Boxoffice will, glaube ich, Wes Anderson auch nicht gewinnen. Der möchte die Herzen erobern.
Wahrscheinlich.
Und das ist das, was ihn besonders macht. Und das ist das, was ihn, ja, mit wenigen Regisseuren auf eine Stufe stellt, dass er jetzt nicht unbedingt den nächsten Hit landen will, sondern dass er einfach sagt, ich will das machen, was meine Vision ist und was die Leute vielleicht berührt, ne? Ja.
Na gut.
Cool.
Das dazu. Kommen wir zu einer unserer beliebten Kategorien, auch Horror-branded heute, nämlich der, du hast einen
42er der Woche.
Guck mal, sogar
Horror-branded,
ja.
Mhm. Geil. Auch gruselig heute.
Oh, ich finde Halloween eigentlich so doof, ne?
Warum? Warum findest du Halloween doof?
Ich glaube, es war einfach immer, dass ich als Kind ein komisches Gefühl hatte. Dabei dieses, es im Fernsehen liefen nur Halloween-Specials. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Brandpain-Podcast erzählt. Am Tag nach Halloween, ne, ist immer ein Feiertag. Was immer dazu geführt hat, dass meine Eltern an Halloween einkaufen waren. Was immer dazu geführt hat, dass ich abends alleine in einer dunklen Wohnung saß und mir irgendwelche Halloween-Special-Sendungen, egal ob von Netz ultimativer Schulwahnsinn, den Simpsons oder sonst irgendwas angeguckt habe. Weißt du, und wenn dann noch irgendwie Leute bei dir klingeln oder ein Ei gegen die Scheibe werfen, vielleicht ist es das einfach.
Es wird das sein, Timon. Ich kann, also das klingt so hart nach Kindheitstrauma. Also ich kann mir vorstellen, wie du dann da sitzt und völlig verstört bist, weil du einfach im Fernsehen nichts findest, was nicht gruselig ist, und dann klingelt auch noch einer.
Ja, und es ist ja auch seit 5 Uhr dann dunkel, halt Ende Oktober. Weißt du, und dann sitzt du halt da.
Ja gut, die Probleme hatte ich halt. Ich habe halt als Kind habe ich viele, viele Albträume gehabt. Also ich konnte auch lange keine Horrorfilme gucken. Aber in dem Moment, wo ich mich dann mit der Materie beschäftigt habe, habe ich mich instant in die Geschichte verliebt. Weil es halt so, weiß ich nicht, du tauchst halt in diese surrealen, fiktiven Welten ein, die nie irgendwie im Geringsten was mit der Realität zu tun haben. Und das ist das, was mich so reizt. Dieses,
aber dann, guck mal, das ist ja dann ein Aspekt, der ja völlig losgelöst ist. Der Horror entsteht ja eigentlich, wenn man sich denkt, ja, das könnte ja auch passieren. Aber wenn du eh denkst, ja, das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun, dann entsteht ja, oder dann hast du ja nie diese Gruselgefahr, oder?
Also ich habe mich auch schon oft mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel Paranormal Activity gesehen haben und dann eine Woche nicht nach draußen gegangen sind oder so, weil die Angst hatten. Die haben wirklich Angst gehabt. Und ich glaube, sowas hatte ich nie. ich hatte natürlich als Kind meine Probleme, ne, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich ewig Angst hatte vor Pennywise, weil ich den als Kind irgendwie bei meinen Eltern, als ich einen Albtraum hatte, bin ich bei meinen Eltern ins Bett als Kind und da lief der Fernseher und da lief
ja, das halt ist aber
Fernsehen.
Auch.
Deswegen habe ich den, bis das Remake jetzt rauskam, habe ich nie S geguckt, weil ich da immer, weiß ich nicht, aber der Film war natürlich am Ende nicht mal im Ansatz so schlimm, wie ich den im Kopf hatte. Und ansonsten muss ich sagen, meistens ist es bei Horrorfilmen so, dass du dir mehr, wenn du dich da irgendwie reinsteigerst, mehr Panik hast, als am Ende der Film wirklich schlimm ist. Mhm. Mal abgesehen von Filmen wie, keine Ahnung, die wirklich, ich will jetzt keine Titel nennen, aber die wirklich ans Eingemachte gehen, die wirklich ekelhafte Bilder zeigen, die überhaupt nicht sein müssten. Da gibt's ja einige Kandidaten, die indiziert sind, die wirklich, also selbst unter eingesessenen Horrorfans als ekelhaft gelten und den gucke ich nie wieder. Das ist nochmal ein anderes Level. Aber ich habe irgendwie, muss man das vielleicht auch für sich selber rausfinden, wie man den Spaß am Horror findet, weil ich habe das Gefühl, so die Gen Z, die aktuelle Generation, die steht halt eher auf so Jumpscares, ja. Mhm. Ich für meinen Teil, ich stehe auf Atmosphäre und auf abgefahrene Geschichten. Das ist so eher mein Ding. Also, wenn man jetzt mal ein paar Beispiele nennt, so der Exorzist zum Beispiel, ne, nenne ich immer wieder, aber der schafft es einfach perfekt, Atmosphäre und eine absurde Story und tolle Charaktere zu kombinieren. Dann gerade Hausu, ne, das ist halt. Du sitzt einfach nur da und denkst dir, wie geil ist das denn? Wer kommt denn auf so eine Idee, dass ein Klavier plötzlich Zähne hat und ein Menschen auf ist? Das ist so völlig fernab von der Realität. Aber dann hast du natürlich auch so, und die Filme interessieren mich in der Tat weniger, dieses Real-Life-Horror-Ding. Mhm. Ne, du hast so Dahmer, ne, handelt von einem echten Serienkiller. Oder du hast Paranormal Activity. Oh, da sind vielleicht Geister im Haus, weißt du? Das juckt mich, das gruselt mich auch nicht, weil ich weiß, das existiert halt nicht. Da muss man schon, glaube ich, daran glauben, damit man da irgendwie eine Art von Angst entwickelt,
ja,
vielleicht.
Ich finde auch, der größte Horror oder so geht eigentlich immer von nicht übernatürlichen Sachen, sondern von Menschen aus. Also sowas wie Jigsaw, ja, so der entführt, genau, dich und packt dich da rein, finde ich viel gruseliger als, oh, hier sind ja vielleicht Geister im Haus.
Genau, also bei Saw ist es nochmal eine andere Sache. Da ist natürlich auch der Horror da, indem du sagst, okay, es könnte vielleicht wirklich einen Typen geben, der solche Fallen baut und dich da einsperrt, natürlich. Aber okay, come on, Alter. Also,
nein, aber generell, also dieses, der menschliche Horror, Der zieht bei mir immer deutlich mehr.
Ja. Also bist du kein Fan von übernatürlichen Sachen?
Nee,
oder sowas?
Nee, auch generell einfach nicht.
Okay. Das
also,
ist ja völlig,
ja,
legitim.
Wobei per se kann man das jetzt auch nicht sagen. Also, ne, alle Superheldenfilme sind ja dann auch so, aber dieses mit Geistern und Dämonen und so, das lässt mich auch irgendwie immer ein bisschen kalt. Das holt mich dann nicht,
ja,
so ab.
Ja, da muss man sich, also bei Horrorfilmen ist halt das Ding, du musst dich drauf einlassen und du musst dich durch viel Scheiße kauen. Also es gibt so viel beschissene Horrorfilme. Ja. und da die richtigen Perlen zu finden, aber wenn du einen findest, wie ich heute, deswegen bin ich so euphorisch einfach, ne? Wenn du so eine Perle findest, die dich einfach unterhält und genau das von dir gibt, was du von einem Film erwartest, das ist einfach nur geil, ne? Und ja, da gibt's einige schöne Filme. Und das haben wir euch auch gefragt, aber nicht, welche eure Lieblingsfilme sind, sondern welcher Film hat euch am meisten verstört? Also bei welchem Film habt ihr am meisten euch gegruselt? Und hast du da schon dir was Schönes rausgesucht? Oder sollen wir einfach mal hier Zufallsgenerator machen? Weil ihr habt echt viel geschrieben. Holy moly.
Ja, guck mal, wir hatten nämlich ein Thema, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Viv hat zum Beispiel geschrieben, als Kind hatte ich unnormal Angst beim Film Polarexpress. bei der Szene, wo der, wow, Junge ins hintere Abteil ging und da die Puppe mit ihm geredet hat. Ich weiß, es ist kein Horrorfilm, aber ich hatte unnormal Schiss danach. Und ich glaube, also ja, erstmal weird, aber ich check's, weil Polarexpress echt weird aussah teilweise. Aber ganz viele hatten das, glaube ich, auch, dass Sachen einfach gruselig waren, weil man die als Kind gesehen hat.
Ja. Das, man sieht als Kind, ja, habe ich ja gerade auch erzählt, man sieht halt einfach nur mit anderen Augen, ne? Das ist, du erwartest halt, also du guckst ja viel als Kind auch, ne? Gerade ab unserer Generation hast du halt viel im Fernsehen geguckt, viele Filme etc. Und dann erwartet man als Kind halt einfach nicht, dass was Schlechtes passiert in so einem Film. Und wenn das mal passiert, und gerade beim Polarexpress passiert viel Schlechtes, nein, das war jetzt nicht auf den Polarexpress bezogen, aber dann hast du halt vielleicht auch Sachen, die als Erwachsener vielleicht völlig nicht creepy wirken, aber als Kind denkst du dir nur so, was geschieht, ja, ja, hier gerade? Ja, das ist, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal eine Folge in 42er, ne? Diese Sachen, die eigentlich nicht gruselig sind, die aber als Kind dich bis ins,
stimmt,
Mark erschüttern.
Ja. Ja, und Erwachsene können das, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig begreifen, warum das Kind das jetzt mega gruselig findet, aber so, ja, funktioniert der Kopf halt irgendwie. Aber ja, ich gucke mir gerade Fotos vom Polar Express an, das sieht schon echt alles richtig weird aus.
Ja, das muss ich aber auch sagen. Den habe ich, glaube ich, als Kind auch nie richtig gesehen, weil ich fand das auch irgendwie doof. So dieser Animationsstil, den mochte ich irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ich kann bis heute leider auch nichts mit dem Film anfangen, wenn ich ehrlich bin, ne?
Ja, ich habe den auch nur einmal gesehen, muss ich leider sagen. Also ist ein bisschen lange her einfach dafür. Ja. Naja, ja.
Ja, ja, dann übernehme ich mal hier. Wo ist das jetzt hier? Da. Viele haben jetzt hier auch geschrieben, unter anderem auch als GIF teilweise. Zum Beispiel keine Ahnung. Insidious 1. Danach ging's bergab. Den vierten hatte ich noch geguckt, um nett einzuschlummern. Hat aber nicht geklappt. Conjuring 2 war beim ersten Mal gucken auch spooky, beziehungsweise mit Nonne, Slenderman Dude, aber auch wohl Wohnverhältnisse der Familie. Ja, Insidious und Conjuring habt ihr oft genannt tatsächlich. Hast du die gesehen?
Was hatte ich denn letztens erzählt? Welchen hatte ich denn gesehen? Ich hatte doch.
Du hattest Sinister, hast du gesagt.
Ah, okay, ja, nee, dann.
Das ist was ganz anderes.
Ist nicht mein Genre. Aber.
Ja, ja.
Nee, sag du erst, ich wollte schon weitermachen.
Ach so, nee, Insidious und Conjuring sind halt so zwei Beispiele für moderne Horrorfilmreihen, wo sich ja auch bei Conjuring hat sich ja The Nun auch und Annabelle als Ableger nochmal ergeben. Die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, die Ableger. Aber Conjuring, muss ich sagen, großartig. Also da ist halt dieses, du hast halt diese beiden, in Anführungszeichen, Ghostbusters, die in Gebäude reingehen, ne, dieses Ehepaar, und dann im Prinzip sich mit dieser Situation konfrontiert sehen. Finde ich eine geile Idee, auf jeden Fall. Und Insidious, da geht's halt um Dämon. Hm. Dieses Gift, das du vielleicht auch in den Kommentaren gesehen hast, mit dem Mann, ja. Im Hintergrund ist dieser Typ mit dem roten Gesicht, das ist Insidious. Der setzt dann eher Wert auf dieses Jumpscare-Horror, ne? Aber guter Jumpscare-Horror. Also nicht so billig Scream 4 Jumpscare-Horror, sondern Scream 5 Jumpscare-Horror, sondern halt wirklich. Also da geht's wirklich ans Eingemachte. Da kann ich verstehen, wenn man sich da gruselt, das war.
Ja. Aber ja, manche stehen da ja auch drauf, ne? Also ich finde das ist ja ganz unangenehm, einfach wenn ich weiß, gleich kommt was und dann ist es da und dann denke ich mir so, ach nee. Jemand meinte mal, ist ein bisschen wie wenn der Comedian auf der Bühne runterkommt und dich kitzelt. Dann lachst du zwar, aber
ja,
richtig,
genau.
Richtig witzig war es dann auch nicht.
Das ist wie, also für mich ist das derselbe Effekt, als wenn jemand hinter mir steht und mit einer Nadel einen Ballon zum Platzen bringt. Mhm. Das halt für mich, das hat nicht viel mit Horror zu tun, aber gut, wenn, also ich glaube, das ist auch vielleicht so irgendwie so dieses Verdrängen von, ich will mich wirklich gruseln. Also dieses wirklich Gruseln können vielleicht einfach viele nicht, weil sie dann wirklich Angst kriegen. Und dieses Jumpscare-Ding ist halt einfach so die moderne Art, ich erschreck mich, haha, witzig, da können wir drüber lachen.
Ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. So, wenn es runtergeht, dann schreit man einmal und dann ist auch wieder gut.
Genau, genau. Ja. Aber Bungee-Jumping ist dann nochmal eine andere Sache.
Ja. Was ich auch verstehen kann, jemand hat geschrieben, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Skinamarink. Ich hatte im Kino so eine maximale Anspannung und Angst hinzusehen. Ich war so überrascht davon. Wahnsinn. Und ich glaube auch, also ich kenne den Film nicht, aber im Kino kickt das auch, glaube ich, noch mal anders, als wenn du dir den irgendwie so nebenbei auf dem Tablet irgendwie so im Bett liegend anguckst.
Ja.
Ja, also wenn alles dunkel ist oder neben dir auch einer schreit plötzlich, weil er sich so erschreckt, mit dem Soundsystem auf riesen Leinwand du nicht weg kannst, das stelle ich mir auch noch mal deutlich unangenehmer
vor. Okay, der Film sieht aber krass aus. Skinamarink vom letzten Jahr.
Vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, also ganz viele Filme sind auch ab 18. Das haben wir jetzt.
Ja, ich glaube, müssen wir das erwähnen. Also ich denke schon, bitte guckt euch nur die Filme an, die zu eurem Alter passen, weil sonst erschaffen wir neue Kindheit-Traumata. Ne?
Genau.
Das auf jeden Fall. Also es gibt auch genug.
Ja. Ja.
Es gibt genug Filme, die auch für Jugendliche geeignet sind, wie zum Beispiel, was war das hier, Scheiß mit Smile da, den Kack da, den könnt ihr euch dann. Nee, warte hier, Megan. Megan ist ein guter Film für Kids, ein guter Horrorfilm für Kids. Der ist nicht blutig, der ist aber trotzdem cool.
Ja, aber das mit der Altersfreigabe, das gilt generell bei allen Filmen, die wir hier sowieso immer besprechen, aber es sei noch mal gesagt, viele dieser Horrorfilme sind halt eben ab 18 und achtet dafür
ein bisschen drauf. Einmal kurz zurück zu Skinamarink, ne? Also ich finde, der Trailer sieht richtig krass aus, der Film ist aber nur mit 4,9 bewertet.
Ja, ich habe mir gerade die Bilder angeguckt, die hier bei IMDb drin sind und man erkennt fast nichts und das ist eigentlich immer ein Zeichen davon, dass sie ganz vieles an Bildmaterialien hier nicht draufstellen können, weil es nicht ab 18 oder erst ab 18 freigegeben ist.
Der Film ist ab 16, aber ich denke, es ist einfach Found Footage. Also hier steht jetzt, zwei Kinder wachen mitten in der Nacht auf und stellen fest, dass ihr Vater verschwunden ist und alle Fenster und Türen in ihrer Wohnung nicht mehr vorhanden sind.
Oh, das klingt aber unangenehm. Also wenn Kinder da noch so reinkommen, oh.
Ja, das ist, glaube ich, Albtraum. Ich glaube, das ist, der Film ist aus dem Albtraum entstanden, weil solche Albträume hatte ich früher auch. Dann sitzt da plötzlich irgend so ein Mann im Wohnzimmer und man kann nicht mehr schreien. Ja, das ist so klassischer Albtraum einfach, den man als Kind hat. Ich packe den mal auf meiner Watchlist. Ich glaube, das könnte mir gefallen.
Aber 4,
oder auch überhaupt nicht, weil ich hasse Found-Footage-Filme eigentlich.
Aber das Problem manchmal bei diesen Filmen ist, also 4,9 ist natürlich erstmal auf den ersten Blick scheiße. Guck mal, der hat auch nur 4 Schauspieler, der Film, krass. Aber manchmal entstehen diese Bewertungen oder diese schlechten Bewertungen auch, weil Leute reingegangen sind und gesagt haben, boah, der war aber viel zu, das wollte ich überhaupt nicht sehen, bloß nicht, geh mir weg damit, und dann eine schlechte Bewertung geben. Wobei der bei Genre-Fans dann wieder gut abschneiden würde.
Ja. Das muss man halt dann, das ist, also, wie gesagt, Horrorfilme, die rutschen ja eh bei Kritikern meistens in den unteren Bereich, ne? Außer du hast jetzt irgendwas Außergewöhnliches wie Midsommar oder sowas.
Ich sehe gerade.
Halt auch visuell viel machst.
Der hat $15,000 gekostet. Der Film.
Alter.
Geil.
Ja, das gibt mir Hoffnung, dass, wenn ich überlege, ich glaube, die Hochrechnung von meiner Webserie damals war doppelt so teuer. Zum Teufel, wie haben die diesen Film gedreht?
Ja, die haben wahrscheinlich das Haus selber von einem genommen, dann die Kinder haben nicht viel Engagement bekommen, eine Kamera und dann gib ihm.
Ja gut, dann
Catering ist wahrscheinlich dann der größte Aspekt.
Wahrscheinlich, ja, die haben alle Hunger, kriegen vielleicht keine Gage, aber ein Brötchen in der Mitte des Films.
So nämlich, ja.
So, Luca schreibt, The Witch war einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Er erinnert von der Machart an ein bisschen an Hereditary, ist nur noch atmosphärischer und meditativer, wodurch man beim Gucken wirklich merkt, wie die Angst in einem aus dem Inneren hochsteigt, ist definitiv eine Empfehlung wert. Den Film habe ich leider immer noch nicht sehen können, aber das habe ich sehr oft über den Film gehört. Also The Witch ist wohl auch eine klare Empfehlung. Der wird wohl auch sehr gefeiert von vielen, aber den habe ich leider auch noch nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche noch. Aber ja, habe ich schon öfter gehört, dass der ballern soll gut.
Jemand hat noch geschrieben, Midsommar fand ich auch heftig, zählt aber, glaube ich, nicht zu den Horrorfilmen, Fragezeichen. Und ich meine, wir hatten da in unserer, wir hatten keine Review, aber ich hatte den, glaube ich, mal geguckt und dann hatten wir drüber geredet, wo wir gesagt haben, doch, eigentlich schon, aber der ist halt quasi ein Anti-Horrorfilm, weil der komplett im Hellen spielt, ne? Also Alles ist weiß, alles ist bunt und trotzdem ist er Horror.
Finde ich auch immer noch geil. Also die Idee einfach schon, da geht es ja schon los, ne?
Und ansonsten hat er ja alle klassischen Elemente, also Schocker, so ein unangenehmes Gefühl, du kommst nicht weg, Leute sind dir suspekt, obwohl sie sehr freundlich sind die ganze Zeit.
Ja. Psycho-Horror, Splatter, alles mit dabei, ne?
Ja, genau. Also
ist auch tatsächlich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich hat schon lange ein Film nicht mehr, also im Horrorbereich nicht mehr so krass gepackt, ne? Wir reden ja auch ständig da einfach drüber. Ist halt einfach tatsächlich so. Aber tatsächlich, Jack schreibt auch, und ich weiß, wir haben gerade schon drüber geredet, aber normalerweise bekomme ich normale Horrorfilme gar nicht. Aber bei Skimmer Marink konnte ich die letzten 40 Minuten nicht mehr gerade auf die Leinwand gucken. Dieser Film spaltet auch die Leute komplett. Entweder sagt man, das ist der gruseligste Shit, den ich je gesehen habe, oder man denkt sich, habe ich gerade wirklich 1,5 Stunden auf Wände gestarrt. Beide Meinungen kann ich voll verstehen, da der Film wirklich speziell ist. Es ist mehr eine Erfahrung als wirklich ein Spielfilm, aber kann man sich auf die Atmosphäre einlassen und guckt den Film in richtiger Umgebung, im Dunkeln, bei völliger Ruhe, am besten mit Kopfhörern. Der hat sich das richtig gegeben, ey. Dann kann man das eine Horror-Experience werden, die man nie mehr vergisst. Im Kino hat mich der Film voll bekommen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, egal ob man den Film am Ende liebt oder hasst.
Ja, guck mal, die zweite Person schon, die davon spricht.
Ja, heftig. Ich habe null was von dem Film mitbekommen, ne? Der Name, den habe ich noch nie gehört. Also, das ist witzig.
Aber geil, dass wir darüber nochmal neue Sachen kennenlernen. Du hast ihn auf der Watchlist, ne?
Jetzt, glaube ich. Den habe ich jetzt draufgeklickt, ja. Krass. Dann gucke ich mir irgendwann mal an.
Ja, guck mal hier, ich würde sagen, der erste Paranormal Activity, beim ersten Mal schauen fand ich den mega spannend und gruselig, leider funktioniert das Ganze nur einmal. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem ganz oft, dass man dann beim zweiten gucken oder beim zweiten, dritten, vierten Teil sich auch dann denkt, so, ja, komm, das
ja, ist halt schon. Du weißt halt schon, was passiert. Also ich glaube, bei dem Film ist halt einfach so der Nervenkitzel liegt darin, dass du nicht weißt, so, was geht da gerade ab, ne? Das ist halt so diese Aufnahmen
von
diesem Paar, was dann nachts schläft und dann wird auf einmal eine Decke weggezogen und du denkst so, what the fuck?
Ich möchte mich korrigieren. Ich glaube, ich habe es missinterpretiert. Also beim gleichen Film ist Rewatchen dann nicht sinnvoll, weil du weißt, okay, gleich knallt die Tür zu.
Ja, genau. So,
ja.
Ja, was haben wir noch hier? The Small Pencil schreibt, ist zwar kein Film, aber ich fand die vierte Staffel von Stranger Things echt gruselig. Da ich ein Schisser bin, geht sowas ziemlich schnell, wobei ich die Staffel davor nicht so schlimm fand. Ja, die vierte Staffel war aber schon stark. Also das war schon eine 10 einfach, ne? Das ist horrormäßig und handwerklich einfach großartig gewesen. Ich bin wirklich auf die letzte Staffel jetzt gespannt.
Ja, Stranger Things eigentlich auch ganz gute, ja, also Horror, aber so, ja, doch Horror-Thriller.
Ja, Horror-Thriller. Ja, ist jetzt halt kein kranker jüngerer Shit, aber
ja.
Genau.
Ja, und auch ja. Gut geschriebene Charaktere. Also da sieht man mal, dass das auch geht. Es ist dann auf Serienlänge, aber dass du das verbinden kannst. Gute Charaktere, gute Story plus diesen Horroraspekt.
Ja.
Hier, ich hab einen älteren Bruder und der fand es lustig, mir mit 7 Jahren das Schweigen der Lämmer zu zeigen. Ich konnte circa eine Woche nicht schlafen ohne Albträume. Was noch erschwerend dazu kommt, hatten wir zu der Zeit auf der Nachbarwiese Schafe und die blökten in der Nacht. Habe es aber überwunden und der Film ist nun einer meiner Lieblingsfilme. Krass, dass man da noch zurückkommt und den Film dann richtig abfeiert später.
Ja, das war bei mir auch so, ne? Also hier It, ne? Also S, das Remake fand ich spitze. Mochte ich total gerne, bis oft auch wieder zu viele Jumpscares hätten echt nie sein müssen, aber ja, man muss sich einfach noch mal mit seiner Angst konfrontieren, irgendwie, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Phobie ist oder so. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, sowas
aber,
zu behaupten.
Ich glaube, 7 Jahre ist ein bisschen zu jung für den Film.
Das verstehe ich auch allgemein nicht. In meiner Schule waren halt auch immer super viele. Ja, ich habe gestern Nightmare on Elm Street 5 geguckt. Ja, wow, du bist 10.
Ja, aber ich glaube, das sagt man auch nur, weil man damit cool wirken möchte. Und hinterrücks ist man doch schon ein bisschen traumatisiert oder hat richtig Schiss.
Ja gut, okay, da hast du
glaube
recht.
Ich wirklich.
Die Meinung von einem 10-Jährigen sollte ich vielleicht jetzt nicht als Grundlage für nutzen.
Ja, oder manchmal sind das auch Leute, die dann, wenn die erwachsen sind, ein bisschen Knacks haben.
Mag sein. Also ich glaube, das ist von Kind zu Kind auch wieder abhängig. Es gibt auch Kinder, die gehen, weiß ich nicht, ich habe ja viel mit der damaligen Kinobesatzung von unserem alten Partnerkino gesprochen und die haben auch viel erzählt, dass Erwachsene immer wieder kommen und versuchen, Kinder in Horrorfilme zu kriegen, weil die Kinder denen die Ohren voll heulen, weil die den Vorgänger gesehen haben und die Fortsetzung verstehe ich ja auch irgendwo. Aber also so grundlegend kann man sagen, dass jetzt nicht der Großteil der Kinder sowas gut verpacken kann, vermute ich jetzt mal.
Ich hatte letztens auch einen Reddit-Beitrag gelesen, wo jemand gefragt hatte, ich möchte irgendwie mit meiner kleinen Schwester in den und den Film gehen, der ist aber irgendwie ab 16, sie ist ab 15, geht das? Und da haben Leute halt geschrieben, die auch im Kino arbeiten oder so, nein. Also auch rechtlich ist das nicht erlaubt, dass Menschen unter 16 oder unter 18 in die jeweiligen Filme gehen, selbst wenn da jemand mitkommt. Also das gilt nur, glaube ich, bis 12. Und ab dann greift der Jugendschutz so, dass du sagst, nee, also selbst wenn deine Eltern neben dir sitzen, ist egal.
Es heißt ja auch nicht umsonst Jugendschutz. So.
Ja.
Das mag man jetzt scheiße finden, aber dann wartet halt auch noch mal einfach ein paar Jahre. So, dann könnt ihr die Filme auch viel mehr genießen, aus meiner Sicht, glaube ich.
Ja, ich hatte auch Kollegen, die dann irgendwie Final Destination und so geguckt haben. Und ich habe das auch nie verstanden. Und dann habe ich halt gemerkt, als ich älter war, so, okay, jetzt ist der Film eher was für mich und nicht mit 13, so.
Ja, da ist halt, ich glaube, da ist einfach jeder anders und da kommt auch eine Menge Gruppenzwang noch mit rein, gerade so mit 13, 14 vermute ich jetzt einfach mal, dass man sich dann halt gegenseitig so mutprobenmäßig die Filme irgendwie zuschiebt und dann, ne, wer kann den gruseligsten Film sehen? Ja, weiß ich auch nicht. Das wahrscheinlich ist das auch der Kern, weswegen dann halt so Filme wie Smile und so weiter Erfolg haben, weißt du? So,
klar, ja, natürlich.
Die gruseln sich da gegenseitig hoch und dann machen sie Snapchat-Stories in dem Kino, keine Ahnung.
Gut.
Ich hab noch einen hier, warte, den will ich noch mal eben, weil das ist schon wieder, dieser Film begegnet mir jetzt schon zum dritten Mal hier in den Kommentaren. Shadowpen schreibt, der Kurzfilm Hack auf YouTube ist der Vorläufer vom Spielfilm Skin of My Ring.
Oh Gott.
Das gibt's nicht. Wo kommt das auf einmal her? Das Ganze ist unglaublich minimalistisch und Slowburn, aber wenn man den allein im Dunkeln schaut und sich drauf einlässt, kann das ganz tief Kindliches in einem drin erschüttern. Da kommt kein Horrorclown oder Maskenmörder im Film irgendwie dran. Das ist ein heftiger Psycho-Horror der ganz anderen Art.
Vielleicht appelliert das wirklich an so kindliche Ängste und Instinkte. Und wenn man das so ja. schafft zu erreichen, dann schockt das, glaube ich, wirklich nochmal mehr.
Ja, wie gesagt, also der Trailer hier und die Beschreibung sieht halt einfach aus wie so ein Albtraum von einem Kind. Albträume, wie ich sie damals hatte. Vielleicht ist das wirklich keine gute Idee, dass ich mir den Film anziehe.
Oder eine sehr gute. Wir werden sehen, wenn du es mal machst.
Wer weiß, wenn der Podcast irgendwann nicht mehr weitergeht, wisst ihr warum.
Ja. So, kommen wir mal weiter, weil wir haben schon wieder überzogen. Yes. Und ich habe ja. noch einen Anschlusstermin gleich.
Ja, ach ja, scheiße, Mann, ey, wir verquatschen uns hier immer. Okay, weiter geht's, dann hau rein da.
Genau, wir müssen nämlich noch einen neuen 42er machen. Und dadurch, dass ja, Halloween jetzt vorbei ist, kehren wir wieder ein bisschen zurück und schwingen quasi den Bogen. Wir haben nämlich jetzt diesmal von Kate einen Vorschlag bekommen für den nächsten 42er. Yes. Dinge in Horrorfilmen, die gruselig sein sollen, aber einen unwillkürlich zum Lachen bringen. Wenn ihr da was ja. habt, wenn ihr da was wisst, schreibt's gerne unter dem Post 42 Podcast auf Instagram und dann haben wir das nächste Mal hier drin.
Genau, da bin ich wirklich gespannt, was dabei rumkommt. So ein paar Ideen haben wir schon, aber das könnte interessant werden. Auch wenn nächste Woche schon kein Halloween mehr ist, aber ihr hört ja das ja hier gerade so in der Halloween-Season, sagen wir es jetzt einfach mal, da kann man eine Woche später auch noch ein bisschen. Und ich bringe ja nächste Woche auch noch was mit. Also
das ist aber anstrengend dann auch, in diesen Seasons zu denken, weil nach Halloween beginnt ja die Christmas-Season dann.
Richtig.
Und dann
Ja, gerade ich liebe diesen Switch auch einfach. Das ist halt wirklich, ich schließe das ab. Ich fange jetzt schon so an, so, okay, so ein bisschen Weihnachtsfeeling kommt schon so ein bisschen in meine Richtung. Aber nein, ich muss es unterdrücken. Es ist noch Halloween. Es ist noch Halloween und ich muss es genießen. Und genieße einfach die Seasons, wie sie fallen. Und dann hast du halt auch einfach eine Regelmäßigkeit da drin. Das mag ich halt auch, dass du so eine Art Tradition jedes Jahr hast. Ja, wenn du das kacke findest.
Ja, dann ist das dein Pech. Na gut, ja, wir haben noch einen wunderschönen Film auf unserer Bestenliste. Kommen wir mal yes. dazu. Denn wir haben uns natürlich wieder was angeguckt. Und wir sind nämlich, warte, jetzt muss ich einmal scrollen hier, ja. mittlerweile angekommen. Bald sind wir dreistellig. Nämlich, krass. Also erstmal die Liste der besten Filme aller Zeiten, die jemals
IMDb.
Richtig.
Ich habe nur drauf gewartet. Ja.
Platz Nummer 99. Citizen Kane aus dem Jahr 1941 von Orson Welles.
Ninth place. Citizen Kane from the year 1941. And the director is Orson Welles.
Ich hätte schwören können, der ist viel weiter oben auf der anderen Liste. Ich habe es ja gerade schon gesagt.
Also ist auf jeden Fall, auch auf unserer Liste. Also, warum ist er auf Platz 99?
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Mann. Wir hatten das doch mal, ich muss jetzt gerade mal suchen. Es gab doch mal diese Liste, die wir mal hatten, die irgendwie alle 10 Jahre.
Ja, ja, ja. Warte, ich hatte das, jetzt habe ich, was ist diese Forbes? Nee, Forbes-Liste.
Und da war der doch, glaube ich, auch relativ weit oben, oder?
Ja, 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 da war, glaube ich, irgendwie 10, 20 Jahre auf Platz 1. Sekunde, so.
Ja, der hier ist auf
Sight Platz. Sight and Sound-Liste.
Ah, ja.
Da war er, die alle 10 Jahre belegte Citizen Kane von 1962 bis 2002 durchgehend den ersten Platz.
Krass, ne?
Das American Film Institute listet Citizen Kane als den besten US-amerikanischen Film aller Zeiten.
Und, Scheiße. Also, deshalb, ich hatte im Kopf, also, überleg mal, warte, wir haben hier die Liste. Okay, 52 nicht, aber er ist, was? 72 ist der bester Film geworden, 62 bester Film, 72 bester Film, 82 ist er bester Film geworden.
Ja, wie, bis 2002. Stehe, habe ich ja gerade gesagt.
Ach so, komplett, ja.
Ja, ja, alle Jahre, 62 bis 2002. Der war 40 Jahre lang auf dieser Sight and Sound, also vier Listen, ne?
Und dann muss man sagen, 2012 war er dann nur auf Platz 2.
Ja, aber immerhin. Ja. Was war der denn letztes Jahr? Du hattest doch letztes Jahr Platz 3, oder?
Ja, Jane Dielmann kam dann quasi vor die ersten.
Jane Dielmann hat einfach Citizen Kane verdrängt, das ist doch nicht zu fassen.
Ja.
Holy shit. Ja, ein absoluter Klassiker, wie ihr hört. Und ich bin sprachlos, dass der auf Platz 99 gelandet ist, wie auch immer das passiert ist.
Ja.
Aber Timon, worum geht's in dem Film überhaupt? Erzähl doch mal.
Nach dem Tod eines Zeitungs- und Verlagsmagnaten reißen sich Reporter darum, die Bedeutung der letzten Worte des Verstorbenen zu entschlüsseln.
Yes.
Genau. Citizen Kane geht um Charles Foster Kane, glaube ich, heißt er.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Genau. Der große Zeitungsverleger, der damals schon sehr viel Geld hatte, weil seine Eltern, glaube ich, eine Mine irgendwie bekommen hatten und dann sehr viel Geld eingenommen haben. Und der dann sein Geld genutzt hat, um sich ein Zeitungsimperium aufzubauen. Und eigentlich, dieses Mysterium ist nur der Aufhänger. Und dann wird eigentlich so sein ganzes Leben einmal gezeigt. Also es beginnt mit seinem Tod und dann geht man einmal zu sein Leben durch, bis man dann wieder an dem aktuellen Punkt angekommen ist. Genau. Und ich, jetzt ergibt das auch Sinn. Also ich habe den Titel auch nie so ganz verstanden, aber ja, gut, der heißt halt einfach K-Net-Typ.
Weil das hast du jetzt erst gerade festgestellt.
Nein, jetzt nicht. Also als der Film anfing und ich dann gemerkt habe, okay, der Typ heißt K mit Nachnamen. ja. Weil wenn man den so auf der Liste gelesen hat, dachte ich mir, warum? Warum heißt der so?
Ja. Ja. Ich muss nur eine Kleinigkeit verbessern. Der ist zu großem Reichtum gekommen, weil er adoptiert wurde von einem reichen Mann. Also die das mit der Mine, ich glaube, die haben die Mine in Austausch gekriegt. Ich weiß es nicht, ich habe das auch nicht so ganz gerafft. Aber
stimmt, er musste auch von seinen Eltern weg, die haben ihn abgegeben. Genau. Ja.
Und dann, genau, und dann hat er quasi, da ist ja am Ende tatsächlich auch sehr relevant, dass das passiert ist. Ne?
Das
ist ja im Prinzip auch der Plot-Twist am Ende. Aber grundlegend erfährt man dann im Prinzip durch den Reporter, der halt versucht rauszufinden, was sein letztes Wort, wie war das jetzt nochmal?
Rosebud?
Rosebud, genau. Ja. Er sagt als sein letztes Wort, sagt er das Wort Rosebud und keiner weiß so recht, was das heißen soll. Und die wollen halt eine kleine Doku oder Nachruf über ihn produzieren und wollen im Prinzip das irgendwie auch noch ein bisschen interessanter gestalten und ihn ein bisschen mehr beleuchten. Und dann versuchen sie, dieses Wort irgendwie zu entschlüsseln und interviewen dann im Prinzip alle Menschen, die irgendwie mit ihm zu tun hatten. Ja. Und dann erfährt man immer mehr über ihn, genau.
Ich finde, er hat auch eine relativ bekannte Struktur. Also er ist ja dann sehr früh sehr reich und erfolgreich, ne, weil er eben so viel Geld auch geerbt hat. Die sagen irgendwie, das sechstgrößte Privatvermögen der Welt. Und dann ist es von der Struktur ähnlich wie zum Beispiel so ein Wolf of Wall Street oder so ein Scarface. Dann zeigt man den Aufstieg. Ne? Am Anfang, boah, er wird größer, größer, alles läuft, ne? Er übernimmt das und das und so. Und dann merkst du langsam, okay, es gibt irgendwie so einen Kipppunkt, dann übernimmt man sich und dann geht so langsam den Bach runter, ehe du am Ende dann ja irgendwie da alleine sitzt, abgeschlagen bist und die Leute dich eher so ein bisschen bemitleiden.
Ja. Und ich würde auch fast sagen, das, was du gerade meintest, er ist auch irgendwie so der Urvater dieser Filme.
Genau, also, das wollte ich gerade sagen. Also ja. die ich jetzt gerade angegeben habe, die sind ja alle danach gekommen. Und ich glaube, dadurch, dass er so früh erschienen ist, hat er so viele andere Filme damit geprägt.
Absolut. In erster Linie, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil als du das erzählt hast, ist mir auch mal aufgefallen, Ist das Leben nicht schön? Hatten wir auch schon auf unserer Liste. Der hat eine ähnliche Struktur. Der hat fast eine ähnliche Struktur wie Citizen Kane, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne, also du hast am Anfang auch im Prinzip, du erfährst erstmal, wer ist er als kleines Kind, dann als Erwachsener, wie sieht die Situation aus? Er möchte sich quasi, ne, und dann geht das Ganze ja nochmal rückwärts und man erfährt nochmal mehr über ihn im Prinzip. Mhm. Und der kam danach. Also auch der könnte sich quasi davon inspiriert haben lassen. Also Citizen Kane ist nicht umsonst so bedeutend in dem Bereich, weil sich auch viele, also ich kann mir vorstellen, dass Nolan, Scorsese,
ja, allein
Tarantino.
Schon, also ich fand's krass, wie alt er ist. Der ist ja über 80 Jahre alt. Und ich hätte den dann eher in so eine Zeit mit Hitchcock eingeordnet, weil er von Stilelementen manchmal daran erinnert hat. Aber auch Hitchcock war ja danach.
Genau,
ne?
War danach. Ja.
Also Psycho kam 1960 raus, das war fast 20 Jahre später. So. Also wie krank, also das spricht eigentlich wirklich für diesen Film. Ich hatte keine großen Erwartungen. Ich wusste, okay, der ist auf allen Bestenlisten und so. Aber allein, dass der so früh so hohe Maßstäbe gesetzt hat und was für einen Einfluss der gehabt hat, finde ich krass.
Absolut. Und dazu kommt halt noch, dass Orson Welles, den man übrigens davor, und das hatte ich auch nachgelesen, und der ist mir das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich, der hat dieses berühmte Radiohörspiel Krieg der Welten gemacht, wo die ganze Welt irgendwie wahnsinnig geworden ist, weil die dachten, da sind echt Außerirdische auf der Welt gelandet. Der hat das inszeniert. Und der ist nicht nur Regisseur von diesem Film, der hat den Film mitgeschrieben und ist der Hauptdarsteller. Ja. 1941, also das komplett krass,
ja,
was
also,
die da auf die Beine gestellt
haben. Ich möchte
haben.
Mal kurz anmerken, weil du gesagt hast 1941, Orson Welles ist 1915 geboren, der war da 26, ne? Der war 26 und war Regisseur und Drehbuchautor und Hauptdarsteller in einem der wichtigsten Filme aller Zeiten.
Ich fühle mich krass unter Druck gesetzt gerade. Ich werde nächsten Monat, übernächsten Monat 30. Ich habe nicht in meinem Ansatz so viel erreicht wie dieser Mann. Das ist unverschämt. Das ist einfach frech.
Aber das finde ich auch krass. Also der spielt das, also der ist ein sehr, sehr guter Regisseur. Ich finde filmisch sehr stark und deshalb muss ich auch manchmal an Hitchcock oder so denken, aber es war viel früher, deshalb eigentlich hat sich Hitchcock dann bei ihm inspirieren lassen.
Absolut.
Sehr, sehr geile cineastische Elemente. Vielleicht ist das auch so ein Ding, worauf man achtet, wenn man halt die ganze Liste einmal durchgeguckt hat. Aber wie da mit Licht und Schatten gespielt wird, mit Perspektive. Dann hast du so Übergänge, dass irgendwie so ein Bild gezeigt wird und plötzlich zoomt die Kamera an und du bist in diesem Bild drin. Und das für die damalige Zeit, also wirklich dicken Respekt dafür, mit dem Alter da so ein Auge für zu haben und so ein Vorreiter zu sein und dann eine Rolle zu spielen über, also die Figur entwickelt sich ja über Jahrzehnte und du glaubst ihm das. Also wenn er da steht mit 20, glaubst du ihm das und wenn er da steht mit 50, glaubst du ihm auch, dass er 50 ist.
Und in erster Linie muss man ihm auch zugutehalten, der hatte absoluten Näschen dafür, die richtigen Leute ans Set zu holen. Ne? Also alle Schauspieler, die da waren, haben vorher nur Theater gespielt, das ist die eine Sache. Aber der hat auch den Kameramann, der halt hauptsächlich für das Visuelle verantwortlich war, dazu geholt, der eine unfassbare Arbeit geleistet hat. Also visuell, also wenn ihr einen geilen Schwarz-Weiß-Film sehen wollt, da habt dann wirklich visuell, wie du schon sagtest, dieses Schattenspiel, was da ist, die Übergänge, die 1941 wirklich nicht einfach zu machen waren. Du hast alleine im Intro des Films, ne, du siehst halt diese Doku, die sie über ihn drehen, die sie dann ja verbessern wollen, aber auch dieser Übergang von dieser Doku in dieses Gespräch und es ist einfach für einen Filmfan, ich kann hundertprozentig verstehen, wieso dieser Film so hoch gefeiert wird von Menschen, die einige Filme gesehen haben, weil das ist einfach magisch. Das, in der Zeit, das war im Zweiten Weltkrieg, ich meine, da war jetzt Amerika jetzt nicht so krank von betroffen wie jetzt Europa, aber trotzdem zur Zeit des Zweiten Weltkriegs so einen Film zu drehen, der technisch einfach schon so modern ist, ist unglaublich.
Und auch, also zeitaktuell, es gibt ja eine Szene, da steht er neben Hitler und es sieht realistisch aus.
Ja.
Und da dachte ich mir so, wow, 41 ist, Respekt dafür. Ja. Und was ich auch sehr, sehr beachtenswert fand, war, der Typ hat ja unfassbar viel Geld. Es wird ja immer gesagt, so, also man weiß gar nicht, wie reich er eigentlich ist. Und er hat diesen riesen Palast für sich gebaut. Es ist kein Haus, keine Villa, es ist einfach wirklich ein Palast. Und diese Sets sehen auch krass aus. Also, wenn er da in seinem Wohnzimmer steht, keine Ahnung.
Mit diesem riesen Kamin, ne?
Also, dieser Kamin ist größer als ein Mensch. Es ist
als mein Wohnzimmer. Der Kamin ist größer als mein Wohnzimmer. Ja. Sagen wir es einfach mal, wie es ist.
Und die haben also nicht nur gelabert, sondern die haben es dann auch wirklich gezeigt. Oder am Ende, wenn sie seinen ganzen Reichtum da verwalten und nach seinem Tod sagen, okay, alles muss katalogisiert werden, einmal dazu haben, dieses riesen Set an Kisten, Statuen, Vasen, alles, was da rumsteht, also sieht sehr, sehr geil aus tatsächlich.
Unglaublich, ja.
Ja.
Also da hat sich auf jeden Fall, also und das merkt man halt auch gerade, dass man da eine Vision hatte. Er hatte da schon irgendwie eine Vision und das ist zum Vergleich zum heutigen Film, was eher seltener vorkommt. Ich meine, du klar hast einen Tarantino, der dasselbe dann hat, aber der hat komplette Narrenfreiheit gehabt. Der konnte machen, was er wollte und hatte da keinen Produzenten im Nacken, der irgendwie Geld gibt und wo gesagt wird, ja, komm, das muss jetzt ein bisschen mehr, das ist jetzt für Marketing, hier muss noch ein TikTok-Tanz rein oder was.
Ja, oder mal, so, hier, machen wir noch mal so mehr Liebe, weißt du?
Ja, genau, mach mal mehr Liebe, wir brauchen noch mehr Themen, gesellschaftliche Themen, aktuell etc. Der hatte eine Vision, wie er die Geschichte erzählen will. Und also nicht nur er hat ja nicht alleine geschrieben, er hat ja, da war ja sogar eine lange Debatte drüber, ob er überhaupt daran beteiligt war an dem Drehbuch, aber der hat das ja mit dem Herrn Menkiewicz zusammengeschrieben. Das fand fantastisch, einfach fantastisch.
Und ich finde auch die Auflösung am Ende sehr schön. Also es ist ja dann doch ein, obwohl es sehr viel um Materielles und Status und so geht, ein sehr emotionales Thema dann irgendwie, was dann
absolut
danach auch noch mal so ein bisschen mehr hittet.
Ich hatte auch ganz kurz Angst, dass sie das offen lassen am Ende.
Ja, hatte ich auch.
So, der Film fängt nämlich langsam an, ne? Die finden, also, ja, weiß nicht, soll man das spoilern?
Nein, wir spoilern es nicht.
Ja, aber es kommt zu einem Moment, wo dann halt so, ja, okay, und dann, ja, nee, ich kann es nicht erklären, ohne zu spoilern. Ist egal. Egal, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Du denkst am Ende kurz so, okay, scheiße, jetzt ist der Film Ende ohne Auflösung, aber ist es nicht.
Es gibt eine Einstellung bei IMDb gerade, klicke ich mich so ein bisschen durch, da sieht er genau aus wie Marlon Brando.
Ja, habe ich auch oft gedacht. Der hat mich sehr oft an Marlon Brando erinnert und auch oft an
der Pate,
gerade wenn er älter ist, an den Paten, ja. Genau.
Und ich, das war doch bestimmt auch ein bisschen Absicht, oder? Dass die gesagt haben, komm, wir machen mal so wie Orson Welles hier.
Das kann sein.
Ich glaube schon.
Also ich, also wenn du als Filmemacher in den 70ern, 80ern Filme gemacht hast, ich glaube, da bist du an Citizen Kane nicht vorbeigekommen. Ich meine, heute gibt's ja so viele Klassiker, an denen man sich inspirieren lassen kann. Aber ich glaube, Citizen Kane war, glaube ich, lange, lange Zeit so das Nonplusultra für die Filmemacher.
Ja.
Und für wahrscheinlich auch noch bis heute bei vielen, ne? So, gar keine Frage.
Ich muss sagen, der einzige kleine Kritikpunkt für mich war, dass er so ein bisschen Durchhänger hatte, fand ich, wenn es so um das Politische ging. Da war ich jetzt nicht hundertprozentig dabei, das kam dann so ab der zweiten Hälfte, wo es dann auch so ein bisschen seinen Downfall gibt. Da hat der Film mich nicht verloren, aber es war so ein bisschen so, ja, okay, da müssen wir jetzt, das machen wir jetzt einmal und dann geht's weiter so damit.
Genau, ja.
Aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich den einordnen soll. Er geht ja 2 Stunden, ob ich ihn jetzt. Ich glaube, ich fand ihn genau eher wie 2 Stunden. Ich fand ihn jetzt auch nicht langatmig. Nee,
Die Länge war perfekt. Also das, was wir letztes Mal bei Lawrence von Arabien kritisiert haben, kann man hier sagen, er hatte ein perfektes Gefühl dafür, wie lange der Film gehen soll.
Ja.
Denn er war auch mit im Schnittraum. Das kommt auch noch dazu. Also er wusste, was er will. Aber da gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, also für mich ist es keine 10.
Ja,
same. Subjektiv gesehen, weil die Story war dann nicht 1000-prozentig so meins. Also dann war es mir doch sehr ein bisschen zu viel politisch, ein bisschen zu viel Wiederholung hier und da. Das ist aber, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Also es ist jetzt keine 100-prozentige 10, ich denke mal.
Was
sagen wir auch immer, dass die 10 wirklich subjektiv ist.
Ja, also 9 ist sehr guter Film und 10 ist dann das persönliche Empfinden, die Bindung dazu, dass man
absolut.
Das
so
gibt. Was hast du ihm denn jetzt gegeben?
Ja, noch gar nichts. Ich schwenke gerade zwischen einer 8 und einer 9. Ich weiß gerade nicht, ey. Das ist ganz schwer zu sagen, ob es jetzt, weil ich fühle mich schon der 9 eher hingezogen, aber irgendwie, wie gesagt, die Story, weißt du, wenn du dann so ein Ist das Leben nicht schön hast, ne, der mich wirklich schon seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren begleitet, jedes Weihnachten und mich sehr berührt hat. Und dann halt das, also technisch gesehen war der Film natürlich deutlich besser, aber so emotional und von der Story her hat mich natürlich Ist das Leben nicht schön mehr berührt. Deswegen, tue ich mir hier da ein bisschen schwer.
Ach, ich stimme dir da voll zu. Ich war auch eigentlich eher bei einer 8, aber jetzt, wo wir so drüber geredet haben, bin ich auch wieder eher bei einer 9. Also
komm, wir geben dem eine 9 beide. Komm, das hat er verdient.
Ja.
Das, also der alleine,
Orson,
das,
komm.
So, Orson, hier, kannst du haben, die 9. Das ist alleine schon wegen der Geschichte dahinter, ne? Das, einfach nur krass, wie dieser Film zu der Zeit entstanden ist. Und interessant und witzig fand ich übrigens auch den Fact, dass ein Magnat, der auch ähnlich im Zeitungswesen damals tätig war, der hat sich so sehr in dem Film wiedergefunden, dass er die Veröffentlichung des Films verhindern wollte. Und dann hat er erst versucht, den die Tapes irgendwie abzukaufen. Und als er das nicht geschafft hat, hat er versucht, und das könnte eine Szene aus dem Film sein, hat er versucht, Orson Welles so zu betrügen, indem er quasi auf sein Hotelzimmer eine Prostituierte bestellt hat mit einem Fotografen und die Prostituierte sollte ihn überraschen, als er in sein Hotelzimmer kam und die wollten ein Foto machen und dann ihn quasi in der Zeitung bloßstellen. Er wurde aber vorher gewarnt, dass es passiert. Aber das klingt auch wieder so nach einer Szene, die hätte im Film sein können,
ja,
einfach.
True.
Absurd, absurd einfach, aber ja.
War auch der einzige Oscar, den Orson Welles hier gewonnen hat. Krass, außer, ich weiß nicht, ob er mal, warte mal hier. Ist das Academy? Es gab noch so einen Ehrenpreis.
Ja.
71. Ja, da gab es dann noch einen Ehrenpreis. Aber ansonsten, und auch nur fürs Drehbuch. Also völlig unverständlich, dass der.
Absurd, ja.
Versteh ich auch gar nicht. Der war, glaube ich, irgendwie, 4-mal nominiert oder sowas. Aber ja, da hätte
man. Ja, wenn man jetzt mal so durch seine Filmografie im Bereich Regie geht, er hat auch nie wieder so viele Punkte gehabt wie bei Citizen Kane.
Ne? Ja, gut, das ist ja auch, alle anderen wären ja sonst schon längst auf der Liste gewesen.
Ja, denke ich auch.
Aber
also ich glaube, das ist so das Nonplusultra von ihm. Und halt Krieg der Welten, dass allein die Story dahinter ist auch.
Deshalb habe ich, ich hatte nämlich auch gegoogelt so ein bisschen natürlich, als Vorbereitung. Und ich war irritiert, dass der bei Krieg der Welten beim Film auch irgendwie dabei ist. Aber
echt?
Ja, er hat halt wahrscheinlich das Drehbuch dann natürlich mitgeschrieben, so, ne?
Ja, oder es basiert halt auf seiner
Geschichte.
Ja,
genau, aber halt, deshalb hatte ich mich gewundert, warum der angezeigt wird. Also der Film, wenn man nach Orson Welles
sucht.
Aber
ich kann ja mal gucken hier. der ist viel noch genannt nach seinem Tod. Ne? Wann ist er gestorben? 85. Ja, der ist ja bei The Hitchhiker. 2007 ist er noch mit drin, Radioscript. Also sehr viele Filme nach seinem Tod, die noch mit ihm quasi da in Verbindung stehen.
Ja. Krass. Ja, ich bin mal gespannt. Also mit manchen Regisseuren komme ich nicht so ganz klar. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Kubrick-Fan. Mhm. Aber Orson Welles hat mich schon sehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob ich mir mal noch mal was von dem angucken muss, um zu sehen, ob das noch mehr meins ist oder ob das jetzt quasi sein Geniestreich war und die anderen halt auch gut, aber so.
Ich glaube, das wird auch der, also nehmen wir mal an, wir haben irgendwann mal die IMDb-Liste durch und vielleicht sogar die andere Liste, die lange. Ich glaube, dann werde ich mich in die einzelnen Regisseure auch reinbegeben und mich mal damit mehr beschäftigen. Ist natürlich jetzt einfach eine Masse an Filmen, die auf uns zugeschwappt kommt, ne? So viel muss man erstmal gucken können. aber zum Beispiel Kubrick haben wir ja fast schon zur Hälfte durch, ne? Also da, was heißt zur Hälfte? Aber da haben wir schon einige Titel gesehen, etc. Und Orson Welles kommt ja, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist natürlich eine Sache, die kann man sich dann noch mal reinziehen, ja, wenn man mal Bock drauf hat. Aber ich glaube, besser als Citizen Kane wird's, glaube ich, nicht.
Ja, aber es hat auch so ein Tarantino-Vibe, ne, dass er dann einfach auch mitgespielt hat bei seinem eigenen Film. Ja. Also er ist mit 26 immer noch, ja, krass.
Ja, ich ziehe meinen Hut. Wirklich unfassbar.
Und wir sind beide der Meinung, also der müsste eigentlich weiter oben sein.
Auf jeden Fall. In den Top 30 müsste der auf jeden Fall
sein. Ja, natürlich. Also ich würde ihn sogar mindestens in den Top 20 sehen.
Und jetzt noch mal, ne, an die Person, die meinte, alle Herr der Ringe-Teile sind zu Recht. Das ist halt der Punkt. Du hast so viele gute Filme, natürlich ist Herr der Ringe gut. Aber dann dafür einen Citizen Kane auf Platz 99 zu verbannen, halte ich für eine Frechheit. Oder, ja, weiß ich auch nicht. Also wir hatten ja einige Filme, die wir theoretisch auch gar nicht auf der Liste sehen. Naja, aber das ja, und müssen wir jetzt mitleben.
Da kommen noch ein paar. Nächste Woche wird's auch, also ich weiß nicht.
Es bleibt spannend.
Geht's in eine ähnliche Richtung? Ach, guck mal, der ist auch noch älter, der. Naja.
Ja, der, das ist, ich will nicht spoilern, aber das ist, es ist ein deutscher Film und ein deutscher Film aus der goldenen Filmzeit der Deutschen von damals.
Ja, als die Regisseure noch nicht dank des Krieges einfach alle abgehauen sind, sondern
richtig,
tatsächlich noch gute Filme produziert haben in Deutschland.
Ganz genau. Ich ganz kurz auf der anderen Liste aller zusammengefassten Bewertungsplattformen des Internets von 2020 haben wir auf Platz 99 Pater Panchali. 1955 von, ist es was Indisches? Satyajit Ray. Pater Patali, es klingt nach was.
Wie schreibt man Pater mit A-T-A oder mit E-R?
Warte hier. Also nicht Panther, ne? Pater. Ein Junge namens Apu wächst in bescheidenen Verhältnissen in einem kleinen indischen Dorf auf. Als sein Vater Harihar das Dorf verlässt, um nach Arbeit zu suchen, muss seine Mutter Sabo Yaya, sich um Apu, seine Schwester Durga und eine ältere Tante kümmern. Sie muss ihre Habseligkeiten verkaufen, um die Familie zu ernähren. Den Kindern gelingt es derweil, die einfachen Dinge im Leben trotz der schwierigen Situation zu genießen.
Auch mit 8,2 bewertet. Ich sehe gerade, der ist sogar auf unserer Top 250 Liste.
Ist der drauf?
Der heißt auf Deutsch, krass, Ballade vom Weg.
Ah, okay.
Ja, jetzt ist natürlich alles klar.
Ja, den Namen habe ich schon gelesen, aber Pater Pachali klingt nach, habe ich noch nie gehört. Aber interessant.
Ja, krass.
Auf Platz 99.
Seid also gespannt. In vielen Folgen kommt der irgendwann mal.
Irgendwann. Wir schaffen das. Irgendwann haben wir die Liste durch. Das wird ein
Fest. Guck mal, aber 105, wir haben jetzt nächste Woche 100 Filme.
Wir haben 100 Filme dann geschafft, ne? Ja,
also 25, krass, Folgen noch und dann haben wir die Hälfte.
Falls ihr euch wundert, wieso wir, ich glaube, was ist das heute hier, Folge 82, warum ihr euch wundert, warum wir, stimmt, in Folge 83 100 Filme gesehen haben. Wir haben am Anfang, glaube ich, immer zwei Filme.
Boah, gemacht, das ist, ne, auch völlig bekloppt.
Das war richtig bescheuert. Gerade die ersten 20 Filme von der Liste, ja, wir haben uns überhaupt keine Zeit gelassen. So, ja, die Verurteilten, ah ja, war ein guter Film. So, nächster Film, der Party, ja, auch guter Film. Ja, auch wir entwickeln uns hier weiter, ne, was soll man sagen.
Ja, ein Film, ja, reicht aber pro Folge.
Ja, absolut. Also ist, wenn man sich die Filme auch dann noch mal so anguckt, wie wir es jetzt tun, dann kann man ja auch ausführlich da auch drüber reden.
Das stimmt.
Naja, wie gut. Auch immer.
Ah, ja, toll, Leute. Vielen Dank, dass ihr diese Reise mitmacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich bin gespannt, was wir dann zu dem Film sagen.
Gruselt euch schön, ne? Morgen Halloween, gönnt euch. Nochmal ein paar Horrorfilme. Ihr habt ja ein paar Tipps heute hier von uns mitbekommen. Und ansonsten, nächste Woche geht's noch ein bisschen gruselig weiter. Also das bisschen was bringen wir ja mit. Ganz besonders der 42er der Woche. Welche Dinge in Horrorfilmen sollten eigentlich gruselig wirken, bringen euch aber eher zum Schmunzeln. Gerne in die Kommentare von unserem aktuellen Post auf 42 Podcast. Und dann, weiter geht's dann nächste Woche, ne?
Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.